I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Batmans Rückkehr von Tim Burton aus dem Jahr 1992. Im Original Batman Returns. Wir schauen die DVD und Markus hat sich den Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja Markus, wir starten ja immer mit der Frage, der Einstiegsfrage. Warum hast du dir den Film für unsere Aufnahme heute ausgesucht?
Ja, wir hatten ja schon den ersten Batman-Film von Tim Burton besprochen. Vorletztes Jahr. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wann es war. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass wir die weiteren Batman-Filme auf jeden Fall uns auch ansehen werden. Und dieser hier passt ja jetzt nur auch ganz gut zum Dezember, denn er spielt ja auch in der Weihnachtszeit. Das wird ja auch mehrfach im Film thematisiert. Auch wenn es eher dann das Kolorit ist, anstatt jetzt für die Story hat es jetzt nicht wirklich Bewandtnis, aber man sieht es ja trotzdem an allen Ecken und Enden. Und ja, ich finde den Film ganz interessant, weil er an vielen Stellen versucht, dem ersten Teil noch einen draufzusetzen. Ne, wir haben nicht wie im ersten Teil so 1,5 Schurken, wenn du Grissom da als ersten Bösewicht dann noch mit, als halben Bösewicht dann noch mit zuzählst, den Ex-Boss vom Joker. Mhm. Dann haben wir hier jetzt 2,5 mit Catwoman, dem Pinguin und Max Schreck. Sowieso eine ganz interessante Figur, aber da komme ich später nochmal zu. Wir haben noch mehr Star Power, ja, nicht mehr nur, im ersten Teil war ja eigentlich Jack Nicholson der Star, da war ja Michael Keaton noch gar nicht der große Star. Jetzt haben wir Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Michael Keaton ist natürlich jetzt ein Star geworden, Christopher Walken auch noch in der Rolle, also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, die da jetzt präsentiert wird. Mhm. Gleichzeitig gibt es ein bisschen mehr Action, habe ich das Gefühl.
Ja, ist mir auch aufgefallen, ja.
Die weibliche Hauptrolle hat auch ein bisschen mehr zu tun als Vicky Vale im ersten Teil, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie jetzt als Superschurkin da durch die Gegend rennt. Mhm. Und auch der Film hat überraschenderweise auch ein bisschen mehr Humor, habe ich das Gefühl, an manchen Stellen.
Ja, kann sein. Ja,
ja. Der ist zwar manchmal sehr schwarz, aber er ist da. Und ja, dementsprechend finde ich den Film interessant, auch weil er natürlich so einen interessanten Dreiklang hat. Ne? Es sind ja nicht nur irgendwelche zwei Schurken, die da drin sind, sondern es sind eben Catwoman und der Pinguin, weshalb der Film ja auch gerne als The Bat, The Cat and The Bird bezeichnet wird. Mhm. Ne, also auch diese Tiersymbolik, die ja eine Rolle spielt. Mhm. Und deswegen, ja, dachte ich mir, der ist jetzt einfach mal dran.
Ja, finde ich gut.
Ja, und ich glaube, du kanntest den Film ja auch wahrscheinlich schon mal. Irgendwann hat man den ja bestimmt schon mal gesehen. Ich habe ihn übrigens das erste Mal gesehen, relativ kurz. Das muss so 93 gewesen sein, als ich mit meinen Eltern nach Amerika geflogen bin, wurde der im Flugzeug gezeigt. Naja, da kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern, was da war, aber es wurde mir erzählt, dass der da gezeigt wurde. Also muss ich ihn da das erste Mal gesehen haben.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Erstkontakt zu dem Film. Also wie ich den das erste Mal gesehen habe, kann ich gar nicht sagen. Also
ja, wahrscheinlich irgendwann mal im Fernsehen, schätze ich mal.
Nehme ich auch an, ja.
Ja, als du dann alt genug warst, dass dich deine Eltern so lange haben aufbleiben lassen.
Genau.
Ja. Ja.
Ja, also von mir aus können wir einfach direkt starten und du kannst ja einfach einzählen und dann legen wir los.
Wir sind wie immer bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden, zählen von 3 runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ja, wir starten mit dem Warner-Logo natürlich.
In dem auch direkt so Schneefall hinten mit eingeblendet wird.
Und wir starten ja schon wieder mit einem Rückblick, diesmal auf die Couple Pots. Und ähnlich wie beim Joker ist natürlich auch das nicht die kanonische Hintergrundstory des Pinguins aus den Comics. Und hier wollte man übrigens für den Vater des Pinguins einen Cameo-Auftritt von Burgess Meredith haben. Das ist der Schauspieler, der den Pinguin in der Adam West-Serie in den 60ern gespielt hat. Mhm. Aber das war aus gesundheitlichen Gründen, glaube ich, nicht möglich. Mhm. Schön auch, wie der Arzt hier gleich sich schon das Tuch vor dem Mund hält.
Ja, ja, ja. Ich finde, es ist eine sehr schöne Eröffnung. Mhm.
Weil man ja auch gar nicht weiß, wer das eigentlich sein soll, was da passiert.
Genau.
Gleichzeitig haben wir hier schon die Ente und die Katze.
Richtig, da. Und die Katze ja auch, ne? Das ist ja auch interessant.
Ja. Und den Weihnachtsbaum natürlich.
Ja.
Ja.
Und wir sehen hier auch schon den Zoo, ne? Oder den
Das müsste Park, es sein, ne?
Sollte der, glaube ich, sein.
Das soll der wohl sein, ja. So. Ja. Das ist natürlich auch, was wir jetzt ja auch gleich haben werden, ist so eine Art Moses-Symbolik natürlich mit dem Kind, was da in dem Körbchen durch den Fluss oder Bach oder was auch immer
oder das sein soll. Oder Kanal, ne? Oder das ist ja. Sie setzen, die schmeißen ihn ja rein, ne? Die setzen ihn ja nicht nur einfach ab im.
Die sind Wasser. Sogar schon fast so ein bisschen enttäuscht, dass er da jetzt lang treibt.
Ja,
statt dass er nicht gleich schon ersäuft. Ja, wie gesagt, das ist natürlich eine etwas andere Hintergrundgeschichte zum Pinguin. Der ist ja in den Comics eher ein Gangsterboss einfach.
Ja, ja.
Aber genauso das Gleiche haben wir ja bei Catwoman dann später ja auch. Die ist ja auch komplett anders als in den Comics dann.
Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es total cool, weil das einfach so gut passt, dass wir jetzt sozusagen wie der Babykorb hier jetzt im Wasser treibt und jetzt haben wir erstmal den Vorspann. Und auch schon immer diese riesigen, ne, diese riesigen unterirdischen
Hallen fürs Wasser. Ja, wollte ich gerade sagen, ganz schön große Abwasserkanäle, die Gotham.
Ja, die sind wahrscheinlich schon aus Hochwasserschutzgründen so groß gebaut worden, ne, um Wasser aufzunehmen.
Da nimmt man quasi schon hier den The Batman-Film von 2021 oder was es war.
Genau, den nimmt man vorweg. Ja, aber jetzt hatten wir ja auch schon gerade die Fledermäuse, die auch diesen Kanal lang geflogen sind.
Und wir haben natürlich wieder das Danny Elfman-Theme, was ja schon im letzten Film prominent vorhanden war. Und was ja dann auch in der Zeichentrickserie, ich bin mir nicht sicher, ob es 1:1 verwendet wurde, aber doch zumindest mindestens abgewandelt wurde als Vorspannmusik.
Und es ist auch hier gerade cool, wie diese gemauerte Kanalisation, diese Struktur auch im Korb eigentlich ja so wieder erkannt wird.
Ist eigentlich interessant, dass wir relativ lange jetzt hier diesen Vorspann haben, wo jetzt dieser Korb da durch die Gegend treibt. Ohne dass jetzt viel passiert.
Ja, aber ich muss sagen, mir gefällt das ziemlich gut, ne? Weil es hat ja auch ein bisschen was, also wie du eben schon sagtest, ne, diese Moses-Anspielung, es hat natürlich ein bisschen was Satirisches auch. Mhm. Und vielleicht ist das auch schon so der erste Moment, wie du eingangs ja auch erwähnt hattest, dass der Film ja auch mit Humor
Und gleichzeitig hat der Film ja auch ein paar echte Horror, also nicht direkt Horror-Elemente, aber durchaus so Dinge, die wenn man sie ein bisschen anders ausspielt, so in den Horrorbereich reingehen, ne? Wenn später da Max Schreck die abgetrennte Hand gibt.
Ja.
Oder
solche gut, Geschichten. Dieser Fisch, es ist eher eklig, aber.
Ja. Oder wo er dann da später im Wasser ist und so. Mhm.
Was würdest du sagen? Würde man einen Vorspann heute noch so lang machen, also auch in dieser.
Nee, vor allen Dingen nicht ohne Handlung.
Ist ja genau.
Ungewöhnlich.
Das. So, und jetzt kommt der Korb zu seinem Ziel, ne?
Genau.
Und da sehen wir schon die Pinguine im Anschnitt.
Bei den Pinguinen.
Ja.
Pinguine sind übrigens ganz interessant. Das sind Königspinguine.
Ja.
Und es gab nur ein einziges Paar sozusagen, nicht Paar, sondern eine einzige Gruppe, die abgerichtet ist. Und die waren irgendwo in England. Die mussten dann tatsächlich mit einem Tiefkühlflieger
Nein.
nach Los Angeles gebracht werden, wo dann der Film gedreht wurde. Die Sets mussten ja auch alle runtergekühlt werden.
Ja, ja.
Und die haben aber nicht nur das, das sieht natürlich jetzt so aus wie das Rockefeller Center, ne?
Ja, ja,
wo ja auch der große Baum immer ist, runtergekühlt werden.
Mhm.
Und die hatten jetzt nicht nur echte Pinguine, sondern die hatten auch dann mechanische Pinguine und Menschen, wahrscheinlich Kleinwüchse, dann in einem Anzug.
Mhm.
Und dann gibt es auch eine Anekdote, da haben sie dann eines Abends wieder die Pinguine zusammengetrieben und wollten dann die anderen Pinguine, also die mechanischen Pinguine aufsammeln und dann haben sie da noch einen echten gefunden, der sich so an einen von den Robotern gekuschelt hatte.
Ja. Ja. Wir müssen mal drauf achten, ob wir das gleich erkennen. Ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen, welche Pinguine echt sind und welche nicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt 33 Jahre später in Gotham City. Genau. Der Weihnachtsbaum wurde eingeweiht und jetzt haben wir den Zeitungsjungen, der Alfred diese Zeitung andrehen will.
Genau, wo offensichtlich der Pinguin schon gesichtet wurde.
Genau, da hatten wir schon mal die Hände, ne? Oder wie heißt es beim Pinguin? Pfoten?
Flossen.
Oder? Flossen, ja.
Na gut, es sind ja Hände, aber sind halt ja nur, das, bei ihm sind ja nur die Finger zusammengewachsen. So, wir sind bei Shreks. Und natürlich auch das Logo ist eine große Katze. Ne?
Mhm.
Ein bisschen so Hello Kitty meets Felix the Cat.
Mhm.
Und Michelle Pfeiffer hat ihren ersten Auftritt. Und interessant auch, die Figur von Max Shreck kommt nicht aus den Comics. Die ist für diesen Film geschrieben worden.
Mhm.
Und zwar erst später. Denn ursprünglich war das Drehbuch vorgesehen, dass diese Rolle Harvey Dent ist. Der ja im ersten Teil von Billy Dee Williams gespielt wurde. Und der dann aufgebaut werden sollte für den dritten Teil als Two-Face.
Mhm. Mhm.
Und Harvey Dent ist ja der Staatsanwalt von Gotham.
Mhm.
Na, dementsprechend sind natürlich manche von den Sachen passender. Ne? Also ob jetzt so ein, Geschäftsmann da wirklich so viel Angst hätte vor bestimmten Dingen, die da veröffentlicht würden, weil sie ja nicht illegal sind.
Mhm.
Während hingegen der Staatsanwalt natürlich schon Probleme hat, wenn er da mit bestimmten Dingen da handelt. Und gleichzeitig auch diese ganze Bürgermeisterkampagne natürlich auch irgendwie mehr nicht, was heißt mehr Sinn macht, aber durchaus natürlicher funktioniert wahrscheinlich, wenn das der Staatsanwalt gegen den Bürgermeister inszeniert, anstatt irgendein Geschäftsmann. Und dieser Kuss am Ende mit dem Taser, das hätte halt der Moment werden sollen, wo im ursprünglichen Skript dann Harvey Dent zu Two-Face wird, weil er durch den Taser halt das halbe Gesicht verbrannt wird.
Okay, ja. ich muss auch sagen, dass ist mir eben schon bei dieser Stadttotalen von Gotham aufgefallen. Das ist ja gemalt gewesen im Prinzip. Ja, diese Totale. Und ich finde, dieser frühe 90er Jahre Filmlook ist eigentlich ja ziemlich cool, ne?
Mhm.
Also gerade, dadurch, dass es ja auch Comic-Adaption ist und so, das ist zum einen natürlich schon cool, aber dann auch das ganze Visuelle des Films finde ich einfach ziemlich cool.
Ja, und da kommt ja noch hinzu, dass diese Version von Gotham bei Burton ja auch so ein bisschen zeitlos ist durch dieses ganze Art Nouveau, 30er-Jahre-Design. Ne? Hier diese Mikrofone da, die wirken ja auch nicht wie 1992.
Genau, richtig. Und das ist eigentlich auch cool, weil Gotham ist ja auch eine fiktive Stadt, ne? Ja. Die natürlich immer wieder so Elemente hat, wo man denkt, das ist vielleicht aus New York oder aus Chicago oder so. Ne?
Das ja,
ist
wenn ja
so
ein du Misch. Überlegst, dass da ja keine einzige Fernsehkamera jetzt, die Kameras sind ja auch viel zu alt und kein Fernsehreporter vor Ort.
Es ist wirklich eine interessante Beobachtung, weil ich finde, mir fällt das gar nicht auf. Also das ist so gut inszeniert von diesem Misch, dass wir so quasi verloren sind in der Zeit und auch in den Orten. Ja, dass das im Prinzip keine Rolle spielt, ob wir da alte oder neue Technik haben.
Ja, das ist das, was man halt als zeitlos bezeichnet, ne?
Mhm.
Ja, da haben wir jetzt schon den ersten Moment, wo Christopher Walken bzw. Max Shreck sauer ist auf Selina Kyle.
Mhm.
Und jetzt sehen wir auch, dass die diese Rede ist auch ein bisschen komisch irgendwie.
Mhm.
ja. Tim Burton fand Christopher Walken übrigens auch sehr unheimlich in dieser Rolle.
Ja. So, wir sehen hier schon diese tickende Uhr genau, in den Händen oder Pinguin. In den Flossen oder Pfoten des Pinguin.
Und da kommt das große Geschenk. Natürlich denken alle, es ist Teil der Aktion.
Ja, und natürlich und die, Konfetti und
die Zirkusgang. Das ist so vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, so eine der wenigen Sachen, die ich an dem Film so ein bisschen kritisieren würde.
Mhm.
Die wirken noch so ein bisschen wie so ein Überbleibsel vom ersten Teil, ne? So die hätte, also die Gang, so eine Gang hätte besser zum Joker gepasst, thematisch, ne?
Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst.
Ne, die wirken jetzt so ein bisschen beliebig, sag ich mal. Mhm. Dass man jetzt schon wieder irgendwie so Clowns und Zirkus, sollen ja eigentlich Zirkusakrobaten sein und sowas, aber ne, dadurch, dass die halt auch alle so geschminkt sind, wirkt das halt so ein bisschen nach dem Motto so, ja, es war eine Idee aus dem ersten Teil, die wir nicht verwenden konnten.
Mhm.
Beziehungsweise es gab sogar Versionen des Drehbuchs, in denen der Joker hätte wieder auftreten sollen.
Ah, okay, ja. Ja.
Das, vielleicht ist das auch noch so ein ganz altes Überbleibsel aus einer von diesen Versionen, die immer durchgezogen wurden. Ja. Batman, wie er grübelnd da sitzt. Und das ist zwar ein super geiler Shot, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass er in die Richtung schaut. Er müsste ja eigentlich auf die Stelle schauen, wo es hin projiziert wird.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube, die haben eben zwei angemacht, ne? Kann das sein?
Nee, ich glaube, das war die Spiegelung.
Ach so, das soll die Spiegelung
gewesen sein. Das ist in seinem Wohnzimmer.
Ja.
Das ist halt auch so ein schöner Gag, ne? Das Batmobil.
Ja. Natürlich mit Raketenantrieb, hinten kommt Feuer raus. Ich würde gerne zu dem Punkt zeitlos noch was ergänzen.
Ja.
Ich finde nämlich, dass Tim Burton es geschafft hat, irgendwie maximal an die Grenze zu gehen, wo es wirklich richtig albern wird. Und ist trotzdem, also gerade mit dieser Mischung auch der Action, der ist ja schon auch Action geladen, es geht ja unglaublich viel kaputt im gesamten Film.
Ja.
Aber dass er es trotzdem geschafft hat, irgendwie da so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Ernsthaftigkeit, aber doch ein also bisschen.
Er kippt nicht ins Lächerliche.
So, das meine ich, genau. Aber er geht sozusagen sehr weit raus damit, ne?
Ja, also, ja, ja.
Und ich muss sagen, das ist schon super.
Ja. Tim Burton wollte übrigens nicht so wirklich eine Fortsetzung drehen.
Ja.
Und hat sich dann nur irgendwann überreden lassen, als man ihm zugestanden hat, dass er den Film so drehen kann, dass er im Prinzip als alleinstehender Film auch funktioniert.
Ah.
Ne? Und also er baut jetzt ja nicht wirklich auf dem ersten Teil auf. Vicky Vale wird, glaube ich, zweimal erwähnt im Film, der Joker gar nicht direkt. Also von daher, ja, aber ist ja auch egal, ich meine, das passt ja zu den Comics auch letzten Endes. Da wird ja jetzt auch nicht, da baut ja auch nicht jede Ausgabe auf der vorherigen auf. Beziehungsweise die wird ja auch, die werden ja auch alle paar Jahre auch mal gerebootet manchmal. Das ist auch heftig, ne? Dass er sich da selber am Brand setzt durch den Trieb.
Ach, so. Die
Selina.
Brille liegt im Schnee und das Batmobil fährt vor. Ich finde cool, dass man dieses Zischen hört, ne?
Ja. Und da haben wir schon den Taser. Interessant, Mr. Man-Bat. Ja, auch schön, wie er ihn da zur Strecke bringt.
Ja, mit Hilfe des Putzes.
Genau. Ja, Ja. Batman hat keine Zeit für Smalltalk. Das war übrigens auch eine Bedingung von Michael Keaton, dass Batman so wenig Dialog wie möglich kriegt.
Ach so, aber Batman. Also nicht Bruce Wayne an sich, sondern Batman
glaube ich, ja.
Aber das muss ich auch sagen, finde ich eigentlich cool an Batman, wenn er halt eben nicht so spricht.
Ne? Ja.
Weil er soll ja auch so mysteriös sein.
Genau. Das ist ja auch okay.
Ja.
Schön auch, wie sie sich da nochmal freut.
Ja.
Gordon, finde ich, kriegt in dem Film relativ wenig zu tun.
Das stimmt, ja.
Den sieht man ja fast gar nicht mehr dann zwischendurch.
Ja. So, Pinguin haben wir auch noch nicht komplett gesehen, ne?
Nee.
Wir nähern uns ganz langsam ihm erst an.
Ja. Schön auch jetzt der Boden da unter
ihm. Ja, das ist gut. Ja.
Aber es ist halt auch wieder so schon fast so ein Cartoon-Moment.
Ja. Das haben wir ja später nochmal, wenn Bruce nach unten fährt in seine in die Bathöhle und Alfred nur meint so, nein, ich nehme lieber die Treppe.
Ja. Das ist natürlich auch sehr schön hier, diese Kamerafahrt.
Ja.
Durch das Set. Oder Modell vielleicht auch. Wahrscheinlich sogar eher.
Ja, stimmt, ja. Es könnte beides sein. Aber wir sind in dieser Arctic World.
Genau. Übrigens bis zu 50% des Warner Brothers Lot waren teilweise mit den Dingens für diesen Film, mit den Sets für diesen Film zugestellt. Die haben das halbe Areal, das halbe Gelände.
Wie nochmal? Womit war es zugestellt?
Mit den Sets von dem Film, bei den Dreharbeiten.
Ach, okay, dann war das so aufwendig.
Ja.
Ja gut, wir haben ja auch viele aufwendige, große Orte auch, ne?
Ja. Und die wurden auch zum Teil neu arrangiert, was dafür sorgte, dass Michelle Pfeiffer sich auch öfter mal verlaufen hat auf dem Weg zur Arbeit.
Also was ich mich natürlich frage, ist, wie hat man das mit den Pinguinen gemacht? Also ich nehme jetzt mal an, gerade in so einer Szene wie jetzt ist das wahrscheinlich ein Mischmasch. Da sind die echten Pinguine und da sind irgendwie diese Modellpinguine dabei.
Wahrscheinlich, ja.
Aber wie man das koordiniert, das ist mir immer ein Rätsel, sowas.
Es ist tatsächlich so, dass die Pinguine, zumindest diese Königspinguine, einem Leitpinguin folgen.
Okay, das heißt, man muss sozusagen dem Leitpinguin im Prinzip nur...
Oder man muss halt dafür sorgen, dass der Leitpinguin ein Roboter ist.
Ach so, oder so, ja. Ja. Ich finde, den Pinguin als Tier sozusagen hier jetzt zu nehmen, ziemlich irgendwie cool. Also sind die ja... Ist hier irgendwie gibt es irgendwas zur Symbolik des Pinguin jetzt in der Filmwelt, die da irgendwie eine besondere Rolle spielt, oder ist das hier jetzt schon was eher Außergewöhnliches?
Nee, also er ist ja auch eine spezielle Figur, ne, in den Comics. In den Comics ist er ja eigentlich so ein Gangsterboss, der so Vogelthemen immer aufgreift. Was auch übrigens ein Grund ist, warum sie das Design von Make-up irgendwann verändert haben. Nach den ersten Entwürfen und haben versucht, das Gesicht von Danny DeVito, also er hatte nur eine lange Nase zuerst, und dann haben sie versucht, das Gesicht so zu verändern, dass es vogelhafter wird.
Ja, ja. Und wahrscheinlich sind diese ganzen Kumpane, die dann noch im Hintergrund sind, also die ja wahrscheinlich auch bei diesem Clowns-Überfall dabei waren, sicherlich auch noch ein Überbleibsel aus der Comic-Vorlage, ne, wo er ein Gangsterboss ist.
Ja, das kann durchaus sein.
Weil ich meine, so richtig braucht er die ja nicht, oder?
Diese Gang, ja.
Ja, also.
Ja, also ich meine, es wird ja in einem so einem Satz mal so erwähnt, wo Bruce Wayne dann recherchiert, dass die Zirkusgang wieder aktiv ist. Dass die früher auch scheinbar mit so einem Vogeljungen unterwegs, also scheinen ja dann irgendwie Leute gewesen zu sein, die ihn aufgenommen haben. Das wird ja irgendwie nicht explizit gesagt, das wird ja nur so angedeutet. Also vielleicht ist das halt einfach für ihn seine Familie.
Stimmt, das haben wir ja auch gar nicht gesehen jetzt im Vorspann, ne? Wie er sozusagen aufgenommen wurde. Wir sehen ja nur, er landet da unten an irgendwo.
Und das sind ja die Pinguine in Empfang nehmen.
Genau,
aber, ja. Aber bei den Pinguinen wird er ja nicht das Sprechen gelernt haben. Mhm.
Das ist jetzt der Erpressungsversuch, ne?
Ja.
Mit dem Leak von Dokumenten.
Ja. Das sehe ich auch schön, wie er. Natürlich schön, wie er ihn da unter Druck setzt.
Mhm.
Und immer einen draufsetzt.
Mhm.
Das war so, ne, das ist ja so ein Horrormoment mit der abgetrennten Hand.
Mhm, ja.
Also natürlich durchaus eine nicht uninteressante Interpretation des Pinguins. So dieses, sie spüren es runter, ich fische es raus, ne? So, dass man eben das, was diese dunklen Seiten sieht. Würde vielleicht, wenn man eine comic-nähere Adaption gemacht hätte, wäre das vielleicht eher Killer Croc, der wohnt ja, glaube ich, ja wirklich teilweise in den Abwasser, das ist natürlich auch sehr lustig.
Ja, er gibt ihm die Hand und er bleibt einfach da.
Er gibt ihm wortwörtlich die Hand, genau.
Ja. Ja, Selina kommt nach Hause.
Ja. Ja, das Design für die Wohnung sollte bewusst traurig und zu mädchenhaft wirken. Mhm. Ja, deswegen ist ja alles in rosa.
Mhm.
Oder in so einem abgeranzten rosa. Und natürlich die schwarze Katze. Mhm.
Und die gerade die Frage, na, zurück von den Streifzügen und den sexuellen
das Eskapaden. Ist natürlich auch ein relativ großes Thema bei ihrer Figur, ne? Also die ist sehr sexuell aufgeladen auch.
Mhm.
Ja. Ist auch traurig, dass sie nicht mal ein richtiges Bett hat, sondern das immer ausklappen muss.
Und bei dem Neon-Schriftzug Hello There denkt man natürlich immer an Obi-Wan Kenobi, wenn er zu General Grievous geht und da auftaucht.
So, der Anrufer ist im Original übrigens von Tim Burton gesprochen.
Ah, ja.
Selbst das Telefon ist pink und die ganzen Stofftiere, vor denen sie sich fast gar nicht richtig hinsetzen kann.
Mhm.
Und man hat sie die gelben Seiten.
Ja, stimmt, ja. Und Werbeanruf für ein neues.
Gab es damals schon offensichtlich?
Ja, fürs Lady Parfum. Ja, jetzt hat sie sich selber erinnert mit einem Anruf auf dem Büro, aus dem Büro auf den AB, dass sie nochmal zurück soll ins Büro.
Ja. Verhängnisvoll.
Ja, das ist natürlich cool mit diesen, mit dieser Wandvertäfelung oder was das ist oder Paneele, keine Ahnung. Sie erzählt jetzt, dass sie dann sich noch vorbereiten will, ne, auf das Treffen mit Bruce Wayne.
Ja. Ja. Jetzt wird er doch so ein bisschen sehr unheimlich natürlich. Mhm. Interessant auch, wie er da die Jacke drauflegt, ne, als ob er das schon verdecken will.
Mhm.
Interessant auch, dass er der Chihuahua ist, ne? Also der Hund, der dann ja Catwoman erschaffen wird.
Mhm.
Ja, die Idee ist natürlich auch interessant, die dahinter steckt. Ne? Mhm. Dieser Plan, der jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt für den Film, weil ne, zum Kraftwerkbau kommt es ja gar nicht. Also es ist ja reiner MacGuffin eigentlich nur für dafür, dass er sie da aus dem Fenster stürzt. Mhm. Aber es wäre natürlich auch, aber das wäre zum Beispiel auch eine interessante Story eigentlich gewesen, so um diesen Kraftwerkbau und so.
Sie hat es ja gerade jetzt quasi so ne, skizziert, was das ist. Ja, aber genau. Es spielt ja eigentlich keine Rolle. Nee, spielt Rolle, ja keine. Ne?
Aber das wäre zum Beispiel so ein Ding natürlich, was mit dem Staatsanwalt eine ganz andere
Brisanz
gehabt
ja,
hätte,
das hätte
als mit dem Geschäftsmann.
Aber Max Schreck ist jetzt natürlich, er wird immer bedrohlicher, ne? Also geht auf sie zu, drängt sie Richtung Fenster. Also dieses Kraftwerk, was, Selina gerade erzählt hat, ist ja nur, in Anführungsstrichen, ein Kondensator, ein großer, ne?
Genau.
Also soll gar keine Energie produzieren, sondern einfach nur speichern.
Ja. So, jetzt haben wir den Moment, wo man zuerst denkt, er macht hier was. Dann. So, jetzt denkt man, ist doch nicht so schlimm.
Mhm.
Und dann stößt er sie direkt aus dem Fenster. Mhm.
Tja, sie schlägt auch durch mehrere so, was sind das? Markisen oder so, ne?
Ja. Genau. Gut, und das ist natürlich aber auch eine ganz komische Szene irgendwie, weil das natürlich komplett von dem abweicht, was Catwoman in den Comics ist. Die ist ja eigentlich nur eine Einbrecherin, so eine Cat-Burglar. Mhm. Deswegen heißt sie ja Catwoman. Und hier wirkt das ja so, als ob sie jetzt irgendwie so mystische Katzenkräfte kriegt.
Ja, so ein bisschen wie bei Spider-Man, ne? Irgendwie Kontakt mit den...
Ja, und genauso auch diese ganze Neuen-Leben-Thematik, die ja auch nicht, die gibt es ja in den Comics auch nicht in der Form. Mhm. Das ist schon also das ist schon eine extreme Abwandlung von der Figur. Ich sag mal so, für einen Film ist es auch okay, vor allen Dingen, weil Tim Burton sowieso offenkundig mit den beiden Filmen, zumindest bei den Origin Stories, der Bösewicht da was anderes gemacht hat. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich finde ich schon zielführend, das ist natürlich auch heftig.
Ja, man fragt sich immer so, der hat mit den Finger wahrscheinlich mit irgendwas Leckerem eingeschmiert haben, dass die Katze da dran.
Ja, die haben Thunfisch da in die Puppe reingesteckt.
Ah, okay, ja.
Was wollte ich jetzt sagen? Aber ich sag mal so, für den einen Film kann ich durchaus damit auch leben, dass es mal so komplett andere Ideen sind, die überhaupt nichts mit den Figuren eigentlich zu tun haben. Ne? Und also ich finde das schon noch was anderes als eine einfache Neuinterpretation. Schön auch, wie sie jetzt völlig durch ist. Weil ich finde, das macht schon einen Unterschied, ob ich eine Figur habe, die eine normale Person ist, eine Einbrecherin ist, aber eine normale Person grundsätzlich, oder ob ich jetzt jemanden habe, der offenkundig mehrfach deutliche Todessituationen überleben kann.
Ja, aber das hier ist auch so ein bisschen so dieses, weißt du, wie wenn so ein Vampir auf einmal Durst kriegt, so, ne, ungefähr.
Ich glaube, es soll halt zeigen, wie sie jetzt zur Katze wird, sozusagen, ne,
genau,
wenn sie Milch trinkt.
Ja.
So, und das ist natürlich der Triggerpunkt jetzt.
Also dieser Werbeanruf
auf dem Chef AB. Chef wird sie zu bleiben.
Genau, weil sie das Parfüm drauf macht damit.
So, und jetzt ist sie durch.
Ja. So, sie stopft ihre Kuscheltiere in den
Schredder. Schreddert die. Das ist nicht die Katze, die sie vorher hatte, ne?
Nee.
Das ist eine andere.
Ja. Ja, gut. So, sie hat so ein diabolisches Lachen, ne?
Jetzt schlägt sie auch alles in. Ja, die ist halt völlig durch, ne? Siehst du ja, wie sie alles kaputt schlägt. Das ist ihre Katze. Ja, also jetzt alle Katzen hier reinkommen und erstmal gucken.
So, und jetzt sprayt sie da auch. Ja. Noch was an die Wand, an die Tür auch. macht ihren Kleiderschrank auf.
Da sehen wir auch zwei Pinguine oben schon, ne?
Stimmt, richtig. Aber sie hat jetzt gerade das Katzenmotiv übersprayt, ne?
Ja. Dann jetzt sehen wir den Mantel, der dann das wird, was sie später ihr Kostüm macht.
Jetzt zerschlägt er auch diese Neon.
Ja, vor allen Dingen zerschlägt sie, glaube ich, sie zerschlägt das O und das T, ne? Mhm. Das aus Hello There, Hell Here wird.
Okay, ja. Sehen wir das gleich eigentlich noch? Oder?
Also wir sehen auf jeden Fall das Hell einmal gleich.
Ja. So, sie scheint auch ziemlich in Eile zu sein. Also ja. Sie ist ja ganz hastig unterwegs. Fängt jetzt an mit der Schere, ne? Genau, diesen.
Aber ist das natürlich auch ganz schön. Also wenn sie nur aus dieser Jacke später diesen Ganzkörperanzug macht,
dann ja, ist sie.
Muss ich schon was sagen. Hat schon ganz gute Qualitäten zum Nähen.
Genau, richtig.
Hätte sie vielleicht besser Schneiderin werden sollen.
Ja, also auf jeden Fall nachhaltiger Umgang mit den Rohstoffen.
Wir verbringen ziemlich viel Zeit mit den Bösewichten im Vergleich zu Batman. Überleg mal, wir haben jetzt Batman nur eine Szene gehabt.
Ja, ne? Du hast recht. Und vor allem auch, wenn man mal überlegt, diese Verwandlung, die braucht ja richtig lange, ne?
Ja.
Und haben wir irgendwas, hier sehen wir schon eine Kralle, aber haben wir irgendwas jetzt, was die Handlung an sich voranbringt? Eigentlich ja nicht, ne?
Nee, es ist nur das zeigt nur eben, wie Selina Kyle zu Catwoman wird in diesem Film.
Ja,
das ist es.
Hell hier, okay, ja, jetzt sieht man es gut, ja.
So, und da wird sie zu Catwoman. Die offensichtlich sehr Domina inspiriert ist. Das Kostüm ist ja auch nicht ganz so in den meisten Filmen.
Richtig. Sie hat ja auch gerade gesagt, sie fühlt sich viel aufregender, ne, jetzt in ihrer neuen Rolle. So, und da haben wir ein Kamerateam.
Ja, tatsächlich. Rechts, ne? Ja, gut, ausnahmsweise mal. Aber ich glaube, das wird ja auch live übertragen, ne?
Ach stimmt, müssen wir ja. Weil wir es ja gleich auch sehen, ne?
Gesundheit.
Danke. Hier geht jetzt der Gullideckel auf.
Ja.
Und wir sehen schon die Hände von Pinguin. Ja.
Und auch zum Beispiel da stellt sich ja die Frage, warum Max Schreck bei so einer Aktion dabei sitzt. Das macht ja auch mehr Sinn, wenn das der Staatsanwalt wäre. Ist auch interessant, dass sie eine so eine Figur haben von denen, die Dialog hat und dann danach auch nicht mehr so wirklich auftaucht.
Stimmt, ja. Pinguin sitzt jetzt auf seiner Ente.
Die haben sie dann übrigens auch von der Zeichentrickserie dann übernommen.
Okay, ja. Sonst, dass er da durchpasst. Achso, die Ente ist ja gar nicht dabei, ne?
Nee, also ja, theoretisch drückt die Ente jetzt ihren Kopf ein, glaube ich.
Ja, ja.
Ja.
So,
das ist eigentlich kein, das ist eigentlich ein ziemlich geschickter Plan, so, ne?
Ja.
Muss man ja mal ehrlicherweise sagen.
So, wir sind bei Bruce Wayne zu Hause. Alfred schmückt den Weihnachtsbaum und das Feuer brennt im Kamin.
Ja, und der Pinguin möchte wissen, wer seine Eltern sind. Ja. Das ist natürlich auch so eine Frage, will er sowas wirklich wissen oder ist das nur Teil des Plans? Das ergibt sich ja nicht so ganz. Ist ja auch nicht so wirklich klar, ob es dieser Plan mit dem die Erstgeborenen zu entführen.
Ja.
Ist das eigentlich was er jetzt schon vorhat oder ist das was, wo er nur wütend wird, nachdem er jetzt wieder ausgestoßen wurde, dann später? Michael Keaton hat übrigens 11 Millionen Dollar Gage für den Film gekriegt. Mhm. Also er hat sich's ganz gut bezahlen lassen.
Ja, gut, okay. Ja.
Wenn du bedenkst, Michelle Pfeiffer hat 3 Millionen gekriegt. Mhm. Und auch das zum Beispiel ist eine Szene, die würde auch irgendwie eher Sinn machen, wenn das der Staatsanwalt ist, der dem, der ihm den Zugang zu diesen, mhm. Zu diesen Akten verschafft. Irgendwie wirkt das so ein bisschen, als ob er jetzt mhm. als Geschäftsmann irgendwie die ganze Stadt in der Hand hat. Mhm. Also man hat ja schon fast das Gefühl, er hat mehr Macht als Bruce Wayne in der Stadt.
Ja.
So haben wir mal eine Szene mit dem Pinguin mit Monokel, das taucht ja auch öfter auf in den Comics.
Ja, und er arbeitet mit Feder, ne? Also er schreibt mhm. zumindest.
Ja gut, die Feder passt natürlich zu dieser Vogelthematik, ne?
Ja, klar, ja.
So, jetzt recherchiert er den Zirkus. Mhm. Mhm. Auch schön.
Ja. Ja, muss er die Suppe kalt essen? Macht man wohl so.
Da ist es, ne, der, ein Junge, der wie ein Wasservogel aussieht. Also ja. Offensichtlich ist er mit denen eine Zeit lang durch die Gegend getingelt.
Deswegen. Ja, okay, ja.
Aber es wird halt nie explizit so ausgesprochen. Das muss man sich halt aus diesem einen Satz.
Ja, sich zusammenreimen, ja. Hm. Aber Bruce Wayne recherchiert doch jetzt eigentlich nur aus eigenem Interesse, ne?
Ja, er möchte halt mehr über diesen Pinguin wissen, ne?
Ja.
Ich meine, wenn so ein, ich sag mal so, wenn so ein komisch aussehender Typ mit Tierthematik plötzlich auftaucht, dann will vielleicht der andere komische Typ mit Tierthematik wissen, wer das ist.
Ja. Das Batmobil fährt wieder vorbei.
Ja, fährt aber ganz schön langsam, ne?
Ja.
Dafür, dass es diesen Flammenantrieb hat.
Und er kann halt im Auto Fernsehen gucken.
Mhm. Videotelefonie.
Videotelefonie.
Interessante Musik jetzt auch, ne? Hat schon sowas. Also ein bisschen wirkt er auch wie ein Stalker.
Ja, schon. Also ich muss sagen, ich erinnere mich immer gar nicht daran, dass der Film auch so viele ruhige und langsame Szenen hat.
Ja, sogar Charaktermomente, ne?
Genau, ja.
Auch das ist ja jetzt eine relativ lange Szene dafür, dass er ja nur zum Grab geht und sagt, oh, ich habe ihn verziehen. Mhm. Aber ich finde, der Film hat nochmal eine andere Stimmung als der erste Batman-Film.
Ja, schon, ja.
Durch diese Winterthematik,
ja.
Durch diese zwei anderen Schurken, die ja doch auch eine ganz an, die beide haben ja durchaus eine tragischere Hintergrundgeschichte als jetzt der Joker im ersten Teil, der ja einfach nur ein Gangster ist, der in den ätzende Säure gefallen ist.
Ja.
Ne? Aber das sind ja durchaus tragische Figuren und der Pinguin hätte ja durchaus Chancen gehabt, wenn er gewollt hätte, eine gute Figur, ein inspirierendes Beispiel zu werden.
Mhm.
Und na gut, Selina Kyle ist halt durchgedreht, weil sie von Männern gedemütigt, missbraucht und getötet wurde.
Mhm.
Das ist ja auch so ein Aspekt des Films, der dann später mit ihr ja auch relevant wird, ne? Diese Sexismus-Thematik.
Ja, ich meine, das hatten wir ja auch ganz am Anfang, wo sie das erste Mal dann auftaucht da.
Ja.
Mit dem, ja, sie kann sehr gut Kaffee kochen und so, ne? Also ja. Dieses ja. Ne, Reduzieren auf diese Tätigkeiten.
So, jetzt erfahren wir den Namen. Es gab übrigens auch eine Fassung des Drehbuchs, wo dann später rauskommen hätte sollen, dass Max Schreck der jüngere Bruder des Pinguins ist.
Mhm.
Und das Ganze dann nochmal so eine persönliche Rachestory geworden wäre. Finde ich aber jetzt okay, dass sie das rausgenommen haben.
Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Finde ich auch okay. Also braucht man nicht. Ja,
es wäre auch zu viel gewesen am Ende.
Ja, stimmt.
War vielleicht eine Idee am Anfang, wo man vielleicht überlegt hat, als man ihn dann durch, als man Max Schreck dann als Ersatz für Harvey Dent genommen hat, dass man da vielleicht noch irgendeine. Das ist übrigens die Frau da gerade, ist übrigens die Frau von Batman-Miterfinder Bob Kane gewesen.
Hm, okay. So, das ist so ein bisschen wieder dieses alte Gotham,
ja,
was sozusagen, ne?
Vor allen Dingen denkt man jetzt im ersten Moment natürlich, jetzt kommt Batman.
Genau,
und ja. Und er denkt sich jetzt, ja, guck, aber da auch schon wieder so eine Anspielung, ne?
Mhm.
Ja. Ja. Die Maske könnte, glaube ich, noch ein bisschen enger sitzen, damit man sie nicht erkennt, aber andererseits kennt ja auch Selina Kyle keiner.
Mhm.
Gut. Man kann jetzt natürlich hinterfragen, wie sie jetzt von dem Mauerblümchen, das sie war, zu so einer Karate-Akrobatin wurde.
Mhm.
Aber gut, so ein Sturz aus, keine Ahnung.
Ja, der hat vielleicht irgendwelche Energien dann freigesetzt.
Genau.
Ne? Also.
Die multiple Knochenbrüche haben vielleicht ein bisschen dann gelockert, die ganzen Gelenke.
Ja.
Aber auch schön, ne? Dass er seine Sekretärin gerade als im Urlaub erwähnt.
Ja. Hast du nicht auch das Gefühl, dass das so ein bisschen, also hier dieses Büro auch so, das könnte auch das Büro eines Bond-Bösewichts sein, ne? So aus den.
Ja, ist es ja auch.
Pierce Brosnan.
Ist es ja auch indirekt, Bonds. Ne? Christopher Walken war ja ein paar Jahre davor ein Bond-Bösewicht.
Stimmt, ja. Dann ist es, ja, dann passt es doch gut, ja.
Bin mir sogar nicht mal sicher, ob er sogar zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, nicht sogar der letzte Bond-Bösewicht war. Ob da,
ja, okay, ja, dann.
Ob dazwischen, im Angesicht des Todes und dem noch ein anderer Film kam, bin ich mir nicht sicher. Das ist auch interessant, dass er den Pinguin jetzt als Gangsterboss bezeichnet hat, was ja irgendwie so ein bisschen komisch ist, auch wenn wir natürlich diese rote Zirkusbande da haben.
Mhm.
Aber irgendwie wird das ein bisschen komisch.
Mhm.
Tja. Auch schön, wie sie jetzt ihren Auftritt hat.
Mhm.
Und Max Schreck völlig konsterniert ist.
Mhm.
Und sie sich natürlich auch überhaupt nicht benimmt, wie eine Sekretärin oder Assistentin in der Szene sich benehmen würde.
Sie nennt ihn Maximilian, ne?
Ja, nutzen sie ihn nicht ab. Das ist übrigens allerdings auch mal eine schöne Szene, die wir da jetzt haben, die wir später ja auch beim Ball haben, dass Batman quasi Bruce Wayne benutzt auch, um an Informationen zu kommen, an die er als Batman nicht kommt, aber an die er als Bruce Wayne kommt.
Mhm.
Indem er zum Beispiel eben jetzt bei Max Schreck hinterherhakt, wahrscheinlich nie Interesse wirklich an diesem Projekt hatte und vielleicht das jetzt nur macht, um mal zu gucken, was jetzt mit dem Typen los ist. Und schon wieder was mit so einer Thematik. Ne? Also du hast fast keine Szene mit ihr, in der das nicht irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Schön auch, wie Michael Keaton da die ganze Zeit guckt.
Mhm. Ja, Türen werden zugemacht, aber wir gehen draußen mit.
Ja, so, und das erste Anbandeln zwischen Batman und Catwoman.
Mhm.
Der Grund übrigens, warum man überhaupt McShrek erfunden hat und das nicht bei Harvey Dent belassen hat, ist, dass Warner, im ersten Teil war es ja Billy Dee Williams.
Mhm.
Und Warner hatte so ein bisschen Schiss, dass Billy Dee Williams jetzt 1991, 92 nicht mehr so diesen Star-Faktor hat, den er noch 4 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter hatte.
Mhm.
Und die haben ihn aus dem Vertrag rausgekauft.
Hm, okay, ja.
Also die waren da knallhart an der Stelle. Und gleichzeitig halt die Problematik, dass Tim Burton ja nicht wirklich eine Fortsetzung drehen wollte und schon gar nicht irgendwie wahrscheinlich eine Vorbereitung auf Teil 3, was auf der einen Sicht okay ist, aber was natürlich auch so ein bisschen schade ist, wenn du überlegst, dass du hier wirklich auch hättest haben können, eine Story über 3 Teile erzählt, ne?
Mhm.
Mit derselben Figur, die sich dann entwickelt. Weil ne, im ersten Teil ist er ja nur so eine Nebenfigur, die in 2 Szenen auftaucht, so als halber Cameo. Und in dem Film wäre ja quasi eine Hauptfigur gewesen und im dritten Teil wäre er dann der Hauptantagonist geworden. Was er ja dann auch war, ne? Das ist ja dann nur von Tommy Lee Jones gespielt.
Das war so ein bisschen provokant jetzt gerade, ne? Schön, eine Familie zu haben.
Ja.
Was Max gerade sagte. Ich finde, das ist wiederum interessant.
Ja.
Diese, also wie er jetzt ihn da runterlockt zu der Überraschung. Hier erstmal ein Stück Fisch. Ja. Mit dem er ihn lockt.
Ja, man sieht, wie er. Die Frage ist: Wedelt er mit dem Fisch oder zittert er?
Ich glaube, er wedelt.
Ja, ja, aber es ist so gespielt, dass man nicht sicher ist, ne?
Ja, ja.
So. Und das ist übrigens die erste Szene gewesen, die sie mit Danny DeVito gedreht haben, mit dem Fisch.
Ah.
Das ist aber auch irgendwie auch interessant, dass er ihn da auch so total vorführt, ne? Wie er da in den Klamotten rumläuft, da den Fisch in der Hand, ich weiß, was er jetzt sagen soll.
Mhm.
Ja, das Pinguin-Interview, das Pinguin-Make-up hat übrigens 3 Stunden am Tag gebraucht.
Mhm.
So, und irgendwann hat dann Danny DeVito in seiner, in seinem Trailer, hat er dann den Spiegel ausgebaut von der Kommode und da einen Fernseher reingebaut und hat sich dann einfach immer auf Video seine Lieblingsfilme angeguckt, während er geschminkt wurde. In 3 Stunden schaust du ja locker einen Film. Auch schön, wie er die Zigarettenspitze wegspitzt.
Mhm.
Und da auf den Plakaten sieht er ja eher aus wie die Figur, die man so aus den Comics kennt. Ne? Mhm. Mit dem Zylinder, mit den Regenschirmen, die hat er ja auch in dem Film. Und mit der Zigarrenspitze.
So, jetzt stellen sich einzelne Leute vor.
Ja.
Nimmt das auch so ein bisschen einfach diese amerikanische Kampagnenmentalität so ein bisschen aufs Korn vielleicht?
Weiß ich nicht, glaube ich nicht mal. Ich meine, vom Wahlkampf an sich sehen wir ja nicht wirklich viel.
Nee, nee.
Das ist auch eine heftige Szene, ne?
Ja.
Wenn du überlegst, wie dann das Blut splattert.
Ja.
Und auch das letzten Endes verläuft ja irgendwie im Sande, ne? Beim ersten großen Wahlkampfauftritt mehr oder weniger oder beim zweiten spielt ja Bruce Wayne oder Batman dann diese Dinger ein, diese Mitschnitte von ihm und beendet ja die Kampagne.
Mhm. Ja, da habe ich gedacht, wenn das gleich kommt, das wirkt mit den heutigen Erfahrungen, die man ja schon über KI zum Beispiel hat, fast schon ein bisschen so wie manipuliert, ne? Also als wären diese Schnipsel sozusagen konstruiert gewesen, also quasi gefälscht.
Ja.
Das ist auch schön. Schön wäre jetzt ein Zwischenfall wie der Reichstagsbrand.
Ja. Auch interessante Idee. Mhm.
Mhm. Ist das wahrscheinlich nur in der deutschen Synchro?
Nein.
Nein, ist es wirklich auch in der Original? Ja.
Ich hab den Film nämlich gestern zufälligerweise mal mit englischen Untertiteln laufen.
Ah, sehr gut. Ja, ja. Aber das ist sehr interessant. Ja.
Nee, der ist auch im Original. Wenn überhaupt, hätte ich eher gedacht, dass sie es in der Synchro rausnehmen.
Ach so, weil ich hätte gedacht, die nimmst dann extra rein, weil das fürs deutsche Publikum einfacher nachzuvollziehen
ist. Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, sie nehmen es raus, weil es halt ein Nazi-Thema ist. Aber es ist halt dann doch schon, nur 91 war dann wohl doch schon weit genug weg.
Ja, gut, ja.
Weil, ne, die haben ja, das ist ja teilweise getilgt worden früher. Also ich überlege gerade, Notorious ist, glaube ich, der Film, ein Hitchcock-Film, wo es darum geht, dass irgendwelche alten Nazis in den 50ern in Südamerika noch so quasi eine Art Atombombe gerettet haben und damit versuchen, nach der Macht zu greifen. Der ist, als er das erste Mal in Deutschland in den 50ern rauskam, so synchronisiert worden, dass das Kokain ist und Drogenschmuggler.
Okay, ja, ja.
So, und man sieht, die gehen gleich schon mal 3 Stufen hoch, ne? Mit ja. Raketenwerfern.
Ja. Das sind jetzt auch wieder die.
Ja.
Und jetzt haben wir erst Batman wieder, ne?
Ja.
Also, wie lange haben wir ihn denn jetzt nicht gehabt?
Ja, seit der ersten Szene, wo er auftrat, ne? Seit Weihnachten, ne?
Also,
ja, es gab relativ viel.
Aber das fällt mir wirklich jetzt erst auf, dass das irgendwie so ein Batman-Film ist ohne Batman, so ungefähr, ne? Also
ja, lange Strecke. Ja, aber ich meine, der Vorteil ist halt, dass man A, Bruce Wayne genug zu tun gibt, dass er in den Szenen interessant ist, und B, halt Pinguin und Catwoman durchaus interessante Figuren sind.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ne? Das ist ja auch die Stärke des Films, dass er eben mit relativ wenig Batman auskommt.
Ja.
Das ist halt auch so ein Humording.
Ja.
Vor allen Dingen, wie er jetzt ja auch gleich das Ding fangen wird.
Mhm.
Peng, peng. Gut, da kann man jetzt drüber streiten, ob das heute noch so gut aussieht und auch so von, das ist auch schön, wie er es sich da anguckt.
So, die Bombe hat er mitgenommen.
Genau. So, und Catwoman, die irgendwie nur Lust zu zerstören hat scheinbar. Das ist natürlich auch ein schöner Shot.
Ja, vor allem auch dieses, das ist der Moment mit Fingern über der Tafel.
Das Kratzen.
Ja. Wenn sie dann mit ihren Fingernägeln an der Scheibe lang schrappt. Ja, auch diese Szene ist ja eigentlich nicht relevant, oder?
Nee, das dient das steht ja nur an so ein bisschen
mehr Rampaging von ihr
gegen Max Schreck. Und dass man diese Peitsche, vielleicht, ja gut, man kann auch am ehesten sagen, es führt halt die Peitsche ein, die sie dann später benutzt, ne?
Ja, das kann sein. Und natürlich auch,
Michelle Pfeiffer hat übrigens ordentlich Peitschentraining gekriegt.
Oh ja.
Und hat dann gleich beim ersten Versuch ihren Trainer mal ordentlich einen Cut im Gesicht gegeben.
Oh ja, okay. Aber das war auch schön, dass jetzt die Peitsche zwischendurch auch als Springseil benutzt hat, ne?
Genau. Ja, und wieder eine sexuelle Anspielung.
Genau.
Also es fällt echt auf, wenn man es mal mitzählt, ne? Du hast wirklich kaum eine Szene, in der das nicht passiert bei dir.
So, Catwoman hat die beiden Wachmänner entwaffnet, ne, mit Hilfe der Peitsche.
Das Kostüm wurde übrigens Vakuum.
Kurz, wir hatten gerade den Willem-Schrei, ja, genau. Ja. Ja.
Das Catwoman-Kostüm mussten sie übrigens mit Vakuum verschließen.
Ach so, damit das so
eng anliegt. Genau. Und das war übrigens Michael Keatons Lieblingsszene aus dem Film, wie er ihn da angrinst.
Ah.
Aber, und das ist halt auch so ein Looney Tunes-Moment gewesen, ne? Mit der Bombe da rein und so.
Mhm. So. Catwoman bereitet hier eine Explosion vor. Also hat den Gashahn da, die Öffnung aufgemacht und.
Ja, nicht nur den Gashahn aufgemacht, sondern die Leitung aufgerissen.
Genau, die Leitung aufgerissen und in der Mikrowelle irgendwie so Sprühdosen reingepackt.
Interessant auch, wie die beiden jetzt das erste Mal aufeinander treffen. Ja, und dadurch, dass das Catwoman-Kostüm eben so fest ansaß und mit Vakuum verschlossen wurde, waren halt die Szenen relativ, oder die Drehzeiten, in denen sie das drehen konnten, relativ kurz, weil sie konnte das natürlich nicht so lange tragen.
Ja, Kostüm. Gut, klar, ja.
Weil entweder dann irgendwann, ne, das lose wurde, oder sie halt irgendwann wahrscheinlich Probleme auch hatte, das einigermaßen durchzuhalten. Mhm. Man sieht man ja selber. Mhm. Das ist natürlich auch ein starker Das ist sowieso eine starke Szene, wie die drei jetzt auf einmal aufeinander treffen.
Stimmt, das ist das erste Mal, ne? Dass wir die drei auf einmal haben, ne?
Ja.
Aber natürlich, es gibt nur ein kleines Miau von Catwoman, dann explodiert alles und.
Ja, das ist sowieso nicht schlecht, finde ich. Die beiden, die sich da über Politik unterhalten und dann kommt sie da rein, sagt Miau und dann geht die Bombe hoch. Und die beiden hauen ab.
Genau.
Batman kann nur hinterher gucken. Das ist auch ein schöner Umschnitt gewesen.
Mhm, ja, genau, ja. Und ich muss sagen, das sind diese Looks, die ich so cool finde an diesen 90er-Jahre-Kino. Und vor allem auch hier, wir sehen ja, wir sind auf diesen Dächern und wir sehen im Hintergrund immer dieses Painting, ne?
Ja.
Das, und ich finde, das ist einfach irgendwie cool. Das ist eigentlich ja auch, würde man heute sagen, auch ein Stilmittel, ne?
Ja, heute würdest du es als Zielmittel einsetzen. Damals ging es ja
wahrscheinlich. Nee, genau, da hat man es einfach so gemacht. Das war so. Ja, jetzt, ja also jetzt Catwoman und Batman kämpfen.
Ja. Und sie hat ihn auch fast, ne?
Ja.
Ehrlich ist.
Batman versucht sich da jetzt mithilfe dieses, was auch immer das war.
Ja, das kommt nicht so ganz raus, was das war, ne?
Naja. Zu befreien.
Ja.
Und er zieht sie aber hoch, bevor sie runterfällt.
Das war jetzt gerade ein Shot, wo man auch schön gesehen hat, dass er sich die Augen schwarz umrandet. Da wird ja schon die Symbolik auch ganz offen gesagt.
Mhm.
Ja, man hat übrigens den Batsuit ein bisschen angepasst.
Mhm.
Unter anderem hat Michael Keaton auch darum gebeten, einen Reißverschluss in die Hose einzubauen.
Mhm. Okay.
Tja.
Ja, aber es ist kein, sie sagt ja jetzt, sie ist ja in diesen Kies oder Sand, lass er gefallen, sagt ja, die Rettung ist Katzenstreu.
Ja.
So, Bruce ist zurück und findet eine Kralle. Und ruft Alfred an und bittet um eine antiseptische Salbe.
Ja. In den Comics ist Alfred übrigens auch durchaus Militärarzt gewesen früher. Im Kriegseinsatz.
Ah, okay.
Also ja. Ne, der kann halt auch das machen.
Ja.
So, und die Kampagne wird gestartet, ein Jahr vor der Wahl.
Ja.
Und das, weil ich finde, so das ist Kamera. Jetzt mal.
Aber du hast recht, die Kamera, also die TV-Kamera, die ist auch irgendwie, das ist irgendwas Gebautes. Ne? Das sieht nicht, man kann das nicht einordnen, wo das herkommt. Oder welche Zeit das sein soll.
Ja, soll man ja.
Soll man nicht.
So anytime.
Ja.
Aber genau das macht es ja so zeitlos, als wie wenn das jetzt exakt wie 1991, 92.
Genau, ja. Aber das muss ich sagen, finde ich auch cool. Ja, wir sind jetzt hier gerade beim Kampagnenstart von Oswald Cobblepot und. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Zeit haben, mal ja, über Preise und Auszeichnungen zu sprechen.
Wir fangen mal an mit der Goldenen Himbeere 1993. Da gab es für Danny DeVito eine Nominierung als schlechtester Nebendarsteller.
Gut.
Ja, ich sag mal so, er überspielt an vielen Stellen schon, das muss man schon sagen, aber es passt halt in diesen Film, ne?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Gewonnen hat da Tom Selleck für Christopher Columbus, der Entdecker. Mhm. Dann bei den MTV Music Awards gab es für den Kuss zwischen Michelle Pfeiffer und Michael Keaton eine Nominierung als bester Kuss. Gewonnen haben Marisa Tomei und Christian Slater in Real Love. Danny DeVito war als bester Bösewicht nominiert. Da hat Jennifer Jason Leigh für Weiblich, ledig, jung sucht gewonnen. Und Michelle Pfeiffer war als begehrenswerteste Frau, schon wieder sexuelle Anspielung, nominiert. Da hat Sharon Stone für Basic Instinct gewonnen. Mhm. Bei den Saturn Awards 93 gab es einen Preis für das beste Make-up. Nominiert waren auch die besten Kostüme. Da hat Dracula gewonnen. Beste Regie, da hat Coppola für Dracula gewonnen. Bester Fantasy-Film, da hat Disneys Aladdin gewonnen. Und Danny DeVito war als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat Robin Williams interessanterweise für das Voice-Acting in Aladdin gewonnen. Mhm.
Das heißt, Danny DeVito war einmal als bester Nebendarsteller und als schlechtester Nebendarsteller.
Auf jeden Fall war es eine polarisierende, auf jeden Fall war es keine gewöhnliche
Performance. Ja. Ich finde sowas eigentlich auch immer spannend, wenn man das hinkriegt. Das zeichnet ja schon einiges aus.
Dann gab es noch bei den BAFTAs 93 eine Nominierung als bestes Make-up für Der letzte Mohikaner und beste Spezialeffekte. Da hat Der Tod steht dir gut gewonnen. Und bei den Oscars 93 gab es eine Nominierung für die besten visuellen Effekte. Da hat Der Tod steht dir gut gewonnen. Und bestes Make-up, da hat Dracula gewonnen.
Ja.
Interessant, diese ganze Thematik mit dem Batmobil. Das kommt jetzt ja auch so ein bisschen out of nowhere.
Ja. Yeah.
Da gab es auch ursprünglich mal andere Ideen im Drehbuch. Nämlich, dass sie da war nämlich die Idee, dass man Robin einführt als Mechaniker für das Batmobil. Und dass halt ein vergrämter Mechaniker, der entlassen wurde, der daran gearbeitet hat, dem Pinguin die Infos steckt.
Ah, okay, ja. Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, dass an dem Kostüm von Catwoman auch richtig viele so Fäden raushängen.
Ja,
ne, das habe ich, halt das hab ich vorher auch nicht gesehen. Ne? Ja, oder ist es halt so ein bisschen
oder das ist halt, sie hat es ja auch
reparieren. Ich meine, Katzen mögen ja auch so was, Wollknäule und so.
Ist natürlich auch eine sehr interessante Szene, ne?
Ja. Ja, das ist jetzt ja auch so wieder so ein bisschen Psychospiel, ne?
Und vor allen Dingen, das ist kein Trick.
Das ist wirklich kein Trick?
Das ist kein Trick. Die haben den Vogel trainiert.
Dass sie den in den Mund hält?
Dass sie den in den Mund behalten kann, ohne dass der verrückt wird.
Oh. Wie, und da ist ja auch
jetzt also ich weiß nicht, ob sie ihn die ganze Zeit wirklich im Mund gehabt hat oder ob sie ihn einmal rein und dann wieder raus und dann die Zeit dazwischen halt geschnitten hat. Aber sie hat wirklich einen echten Vogel in den Mund genommen. Das haben sie, sie haben diesen Vogel echt trainiert dafür, dass man ihn einmal kurz in den Mund nehmen kann, ohne dass der abdreht. Also das ist doch mal Commitment zur Arbeit.
Ja, also ich hätte ja nach einer anderen Lösung gesucht, aber gut, okay.
Michelle Pfeiffer fand die Plastikvögel nicht echt genug. Mhm. Ja. Das ist jetzt auch eine Spur drüber, finde ich, dass sie jetzt sowas macht. Aber gut, sie soll ja irre sein in dem Film, von daher geht das ja. Mhm. Das ist übrigens das einzige Mal, dass Tim Burton ein Sequel zu einem seiner Filme selber gedreht hat.
Mhm. Okay.
So. Und das ist übrigens auch das erste Mal, dass man eine Adaption von den Comics hat, wo Pinguin und Catwoman tatsächlich die echten Namen haben, also Oswald Cobblepot und Selina Kyle.
Ja, jetzt treffen sich ja Bruce Wayne und Selina Kyle, ne? Also quasi in Zivil, wenn man so will. Also auch erst
oder maskiert. Zweimal, ne? Das ist ja eine Frage, die dann in
ach so, ja, genau, ja.
Ja, Bruce Wayne und Selina Kyle treffen sich das zweite Mal.
Genau, ja.
Aber die haben natürlich jetzt schon sich ein paar Mal mehr getroffen.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen so dieser Talk mit zwei Kollegen. Ja. Genau. Also mit ähnlichen Hintergründen sprechen gerade miteinander.
Ja.
So, Alfred hupt.
Übrigens interessant ist auch, wenn man bedenkt, wie weit dieser Film vorbereitet wurde. Mhm. Ich habe ja schon ein bisschen was zu den Drehbüchern erzählt.
Und ja.
Danny DeVito hat mal erzählt, er hat in der Zeitung davon gelesen, dass er im Gespräch ist für diese Rolle.
Mhm.
Ein Jahr bevor er dann tatsächlich kontaktiert wurde von Warner.
Okay.
Das ist ein Jahr vorher, haben die schon darüber, über diese ganze Thematik debattiert, bevor sie überhaupt mal so weit waren, den Casting-Prozess zu starten.
Okay, das dauert natürlich, ist ein, ja. Mhm.
Ja, aber sie scheint nicht so besonders klug zu sein, wenn sie nicht mal checkt, wer der Typ ja ist. Das ist eigentlich interessant. Normalerweise würde man jetzt, weil man denkt ja jetzt auch beim ersten Schauen, der hat sie jetzt umgebracht, ne?
Genau, ja.
Aber es ist ja eben nicht der, ne? Wir sehen sie ja später, sie ist ja später gefesselt.
Mhm, stimmt, ja.
Du warst ja jetzt selber nicht ganz sicher. Ne?
Nee, war ich wirklich nicht. aber vor allem, weil es halt erstaunlich ist, dass man, also ich meine, natürlich sieht man es nicht, weil es sozusagen eben diese Verwirrung erzeugen soll, aber normalerweise hätte der Film das ja gezeigt.
Irgendeine Verletzung, ne? Wahrscheinlich hätte er es normalerweise nicht gezeigt wegen der Altersfreigaben.
Genau, aber wir haben ja trotzdem ja schon das Kratzen im Gesicht gehabt und so. Und
aber es ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man jemanden echt umbringt.
Ja.
Auf diese Form, ne?
Ja.
Gab übrigens noch einen anderen Schauspieler, den man als Max Schreck haben wollte vorher. Und zwar, naja, Schauspieler ist eigentlich das falsche Wort, den kennt man eigentlich für seine Musik, nämlich David Bowie.
Mhm. Wer ist okay, ungewöhnlich, ja.
Vielleicht erinnerst du dich, der war ja auch durchaus eine Idee für den Joker im ersten Teil schon. Wäre auf jeden Fall eine ganz andere Version geworden mit
David Bowie. Auf jeden Fall, ja, doch.
Also, weiß nicht, hast du mal einen Film gesehen mit David Bowie, wo er spielt?
Bin mir gerade nicht sicher.
Und interessanterweise war das zweite Mal schon, dass Christopher Walken eine Rolle übernommen hat, wo man zuerst David Bowie für überlegt hatte. Das war nämlich im Angesicht des Todes. Da hätte David Bowie zuerst den Bond-Schurken spielen sollen.
Okay, ja.
Ja, und das ist nochmal so ein bisschen so eine Bonding-Szene zwischen den beiden, sag ich mal. Mhm. Ist ja auch schön, dann wie die beiden dann gleich abhauen, ohne dem anderen sagen zu wollen, was los ist.
Mhm.
Und irgendwie ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob unausgesprochen beide eigentlich wissen, wer der andere ist.
Ja, das stimmt.
Das wird ja nie so ganz klar, aber ich sag mal, es wird ja doch recht stark angedeutet, aber ja gut, jetzt, ne?
Aber sie hat angefangen, ne? Also sie hat sozusagen diese erste Bewegung gemacht. Aber bei ihr ist es ja ähnlich.
Ja, genau. Ja, sie versuchen beide zu sie wissen beide wahrscheinlich oder können sich vorstellen, wer der andere ist.
Mhm.
Aber gleichzeitig wollen sie verhindern, dass der andere weiß, wer sie selber sind.
Ja. So, jetzt haben wir hier dieses Beweisstück.
Ja, das ist aber auch irgendwie so ein Plotpunkt, der irgendwie auch ins Nichts führt, ne? Dass Batman da für diese Taten geframed wird. Das spielt ja
später
im Film gar keine Rolle mehr.
Du hast recht, ja.
Das ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie was ist, was aus dem alten Drehbuchentwurf war und was man dann nicht vernünftig wieder reinbringen konnte oder was das ist, aber ne?
Mhm.
Irgendwie passt es nur.
Ist dir mal dieses gewaltige Kaminfeuer aufgefallen? Das ist ja schon irgendwie ein relativ großes, ne? Da bei ihm in der Butze.
Ja, vielleicht hat er sonst keine Heizung, ne?
Ja gut, aber guck mal hier, ne? Das ist ja,
ja, da brennt schon ein halber Baumstamm, du.
Ja.
Das ist natürlich auch so, das ist schon fast so Screwball-mäßig, ne? Mhm. Der Gag hier. Ja. Das hat so ein bisschen auch, also das ist so ein bisschen so ähnlich wie im ersten Teil, ne? Mit Vicky Vale.
Mhm.
Das ist natürlich auch sehr lustig, wie beide sich ins Kostüm schmeißen. Aber komplett unterschiedlich.
Mhm.
Ja, vielleicht an der Stelle noch ein bisschen was zum Thema Casting.
Ja, gerne.
Denn der Pinguin, da gab es noch andere Ideen für ihn als Danny DeVito, nämlich Dustin Hoffman, Dudley Moore, Marlon Brando,
ja.
John Candy, Bob Hoskins, Ralph White, Dean Martin, Alan Rickman, Phil Collins.
Unglaublich.
Charles Grodin, Ben Kingsley, John Goodman, Christopher Lee, Joe Pesci, Ray Liotta, Gabriel Byrne, Alex Rocco und Christopher Lloyd.
Also dann haben die ja wirklich sehr viel drüber nachgedacht und...
Ja, also aber irgendwie so hat man so das Gefühl, es sind genau so zwei Ideen geworden. Einmal so ein rundlicher Typ, ein bisschen kleiner, ne, so Bob Hoskins oder John Candy. Oder so ein großer Typ, ne? Christopher Lee. Ich glaube, Christopher Lloyd ist auch nicht so klein. Joe Pesci. Nee, Ray Liotta wäre eher so einer. Aber Dean Martin? Man hat sich so überlegt. Oh Gott. Aber es ist halt immer auch so schwierig, ne? Weil man nicht weiß, wie genau diese Namen diskutiert wurden oder ob einer nur den Namen reingeworfen hat und alle gesagt haben, nee, das ist doch scheiße.
Ja, die Zirkusbande macht sich hier gerade an dem Batmobil zu schaffen. Also, es sieht chaotisch aus, aber scheinbar haben die doch ein bisschen Ahnung und wissen, was zu tun ist. Und Batman findet die gefesselte Frau, die, genau, und die er entführt haben soll.
Ja. Und Catwoman war Michelle Pfeiffer auch nicht die einzige Person, die man überlegt hat, sondern andere Personen waren Lorraine Bracco, Cher, Gina Davis, Bridget Fonda, Jodie Foster, Nicole Kidman, die ja dann in Batman Forever die weibliche Hauptrolle spielen würde, Jennifer Jason Leigh, Madonna, Demi Moore, Susan Sarandon, Brooke Shields, Lena Olin, Meryl Streep, da hat aber dann Tim Burton gemeint, die ist zu alt für die Rolle. Sigourney Weaver, Madeleine Stowe, Raquel Welch, Jennifer Beals, Reba McEntire, Melanie Griffith und Annette Bening wurde ursprünglich gecastet, ist dann aber schwanger geworden und hat dann den Vertrag aufgelöst.
So, das ist jetzt auch natürlich interessant, dass im Prinzip die Fledermäuse, die bei aus dem Regenschirm von Pinguin kommen, jetzt für den Sturz.
Ja, gut, das soll ja dazu dienen, das zu framen, dass Batman dafür schuld ist. Ne?
Genau.
Deswegen haben sie
und jetzt die kommen die ganzen Fledermäuse. Aber sie hat es immerhin noch geschafft, den Weihnachtsbaum
anzuzünden.
Ja. So, und Batman wird.
Das ist auch schön, nicht schießen.
Und erstmal alle los, ja. Richtig. Batman fällt die Reling darunter und landet auf So ein Balkon, glaube ich, ne?
Aber um nochmal kurz zurück zum Casting zu kommen, ist natürlich auch interessant, wie viele Frauen, die dann dafür durchgegangen sind, weil, also, ich sag mal so, Nicole Kidman, Cher, Meryl Streep, Sigourney Weaver, das sind ja teilweise wirklich Jodie Foster, das sind ja durchaus echt unterschiedliche Personen. Und Madonna wäre natürlich auch eine echt interessante Wahl geworden, gerade weil die Figur ja so stark sexualisiert wird. Und das ja so,
stimmt.
Das ja ihr, wie soll ich sagen, ihr, ihr Image war in den frühen 90ern ja noch. Ja. Ich finde es übrigens ganz gut, dass man sie so eine Anti-Heldin hat werden lassen. Also zumindest diese ursprünglich noch gezeigt, ne? Catwoman ist ja in den Comics eine Anti-Heldin. Mhm. Ist ja keine reine Schurkin, die ist ja eine Einbrecherin, die arbeitet aber auch durchaus mit Batman ja manchmal zusammen. Mhm. Wechselt dann die Seiten. Immerhin waren sie so gut, weil das macht sie hier ja überhaupt nicht. Immerhin waren sie noch so gut, in ihrer Einführung zu zeigen, wie sie diese Frau da rettet. Mhm. Das ist ja noch so ein letzter Hinweispunkt dafür.
Ja. Ja, die Bande hat es geschafft, in der Zeit, wo Batman mit Catwoman beschäftigt war, das Auto zu manipulieren. Und sie sind natürlich rechtzeitig fertig geworden.
Ja. Übrigens, in der Zeichentrickserie gibt es eine ganze Folge, die sich, die genau dieses Thema aufgreift, dass der Pinguin das Batmobil kapert sozusagen. Mhm. Oder übernimmt. Fernsteuert. So.
So. Ja, das, diese Fernsteuerung ist natürlich auch nochmal eine, ja, eine hochalberne Szene.
Ja, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit diesem Kinderspiel, genau. Kinderreitding.
Ja.
So. Interessant, dass er hier gerade einen Antrag macht. Mhm. Schön. Aber guck, ne, schon wieder so eine Thematik.
Dann der Pinguin schickt Catwoman mit einem Regenschirm nach oben.
Ja. Und das ist ja dann das dritte Mal, dass sie getötet wird.
So, das meine ich auch hier von den Bildern, ne? Also ich finde, als Look ist das irgendwie einfach cool.
Ja. Es sieht auf jeden Fall besser aus als so, ich sag mal, 2000er CGI.
Ja, genau, eben, ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass es ja, also hat sie gerade gemerkt, dass sie gestorben ist.
Ja, scheinbar, ja.
Und,
ja, ist vor allen Dingen, jetzt ist sie das dritte Mal von irgendeinem Typen irgendwo runtergestoßen worden.
Ja, ja.
Da kann man natürlich auch mal sauer werden.
Ja, natürlich, ja. Nee, dadurch, dass es ja Comic-Verfilmung ist, so können das natürlich, kann man das natürlich auch im Film wiedererkennen.
Ja, das ist natürlich durchaus lustig.
So, genau, da haben wir jetzt die Videotelefonie wieder, ne? Und der Pinguin meldet sich ins Batmobil.
Ja, Oswald Cobblepots Fahrschulstunde. Mhm.
Das auch. Würdest du wahrscheinlich auch gerade sagen, ne? Das ist ja eigentlich schon heftig, ne?
Ja, klar, wenn du überlegst, dass er da die ganzen Polizisten erstmal umfährt und die auch die alte Frau umbringen will. Oder was meinst du jetzt mit?
Ja, genau, ja, also ja. Ich meine, ist es jetzt nur, weil Batman diese Technik hat, kann sie Schaden anrichten.
Ja, aber nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie vollgepackt dieser Film auch ist. Ne? Wir haben die zwei Schurken, wir haben diese ganze Story mit der Bürgermeisterwahl, wir haben dann später die Sache mit den Erstgeborenen, wir haben Max Schreck mit dem Kraftwerk, wir haben jetzt diese Szene, die wie gesagt eine eigene Folge in der Zeichentrickserie dann später geworden ist. also auch das tragen kann, ja. Mhm. Wir haben diese ganzen, wir haben Catwoman, die ganze Nummer. Mhm. Wir haben dieses ganze, die ganze Geschichte mit Batman und Catwoman, Bruce Wayne und Selina Kyle. Ja,
und dann auch immer diese, diese viele Zeit zwischendurch, um die einzelnen Figuren so aufzubauen.
Genau, wir haben die ganze Origin-Story von den beiden. Wir haben diese ganzen Geschichten mit Max Schreck. Also es ist, der ist richtig vollgepackt.
Wirklich, ja. Also ich muss auch sagen, also
ohne dass es jetzt
überladen wirkt, ne?
Ja, ich meine, wir haben jetzt zwei, dreimal gesagt, ne, dass so manche Plotpoints so ein bisschen ins Nirgendwo, ins Nirvana wandern.
Ja. Und das ist jetzt wieder der Humor, ne? Den wir auch gerne mal haben. Ja.
Aber ich sag mal so, das fällt einem ja beim einfachen Sehen nicht so wirklich auf, dass diese Plotpoints da. Das fällt einem ja erst bei mehrfachen Sichten auf, so richtig, oder wenn man sich darauf konzentriert.
Ich fand auch wieder ganz cool, wir haben ja immer wieder auch über Technik und Zeitlosigkeit und so weiter gesprochen, aber scheinbar hat Batman jetzt hier so eine Analyse-Disk eingelegt in sein Fahrzeug, um sozusagen einen Scan durchzuführen. Und das hilft tatsächlich auch, das verdächtige Objekt zu finden. Ja,
und aber im letzten Moment zu speichern, wollte ich gerade sagen, zu bremsen.
Genau, ja. Also wieder die Kontrolle zu übernehmen. So, Pinguin rastet natürlich aus. Ja. Weil der hat ja sogar ein kleines Batmobil da drin.
Ja, das ist ja der Gag.
Ja. So, aber anstatt irgendwie den Monitor auszuschalten,
baut
er ihn einfach kaputt.
Ja. Muss man auch manchmal machen. So. So, und jetzt denkt er sich, ist eh egal.
So, er wird natürlich verfolgt von ganz vielen Polizeiautos.
Das ist natürlich auch ein schöner Gag. So, jetzt haben wir die Umwandlung in den Bad Roadster oder was?
Ja. Und auch schön, dass so diese Polizeiautos einfach da jetzt, also wie sich das einfach für amerikanische Filme gehört, ne?
Ja, schön.
Aber massenweise kaputt gehen.
Hast du auch gesehen, wie das eine richtig hochgenommen wurde?
Ja, genau, ja.
Er hat nicht mal ein Bein verloren oder ein Auge. Ja. Das Max-Festival.
Mhm.
Tja.
Ja, und jetzt
gleich ziemlich schnell zum Ende kommen, diese Vision der Zukunft.
Ja. Und was steht da? Oswald means order.
Ja, das war, glaube ich, auch auf den Buttons drauf.
Ja.
Cobblepot can clean it up.
Genau. Und das ist natürlich auch eigentlich cool, dass er als Winzling dargestellt wird, weil die Mikros alles viel zu hoch sind, ne? Ja.
Interessant, wie sie auch dabei ist.
Guck dir das an, ja.
Das Batmobil reparieren.
Ja.
Ja. Das ist übrigens ein Satz mit seiner Frage, den hat man wahrscheinlich reingebracht, weil viele Fans sich darüber moniert haben, dass Alfred das im ersten Teil gemacht hat, weil das eigentlich out of character wäre.
In dem Aquarium ist sogar in diesem Häuschen das Licht angegangen, als er diesen Schalter gedrückt hat.
Ja. Das ist natürlich auch sehr schön. Das ist natürlich auch,
dass die Dornen erst dann einfahren, wenn die Tür schon zu ist, ne?
Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher. Du hast ja vorhin von dieser Analyse-CD gesprochen.
Mhm.
Kann es sein, dass er einfach nur ein Rohling da reingesteckt hat, um das aufzunehmen, was der Pinguin dadurch gesagt hat und er dadurch jetzt diese Aufnahme hat?
Ach so. Ja, das wäre natürlich auch eine gute Idee.
Weil er hat ja, das ist ja eine CD.
Die hat er gerade eingelegt, ne?
Ja, ja. Das sehen wir ja später auch,
wo er da den ja, das kann auch sein. Dann war das gar nicht eine Analyse-Szene, sondern vielleicht einfach nur zum Aufzeichnen.
Ich glaube, das nämlich
fast. Aber er hat ja noch mit ihm geredet. Ich glaube, er konnte es gar nicht aufzeichnen.
Ich bin mir nicht sicher, aber wie hat er denn sonst die Stimmen, ja?
Ne, die hat er jetzt gerade analysiert.
Ja.
Weil der redet ja gerade live. So, und das ist doch manipuliert, ne?
Ja.
Das ist nämlich nicht aus einer Rede zusammengeschnitten. Ja. Das ist ja eigentlich interessant. Das ist ja eigentlich genau die große Gefahr, die wir heute eigentlich immer so auch mit KI und so weiter haben, mit Stimmenmanipulation. Und das macht ja Batman gerade.
Ja gut, ich meine, aber Batman zeigt halt das, was der will, ne?
Ja.
Das ist ja jetzt...
Mhm. Ach so, oder er hat das wirklich irgendwo auf...
Ja.
Es ist nicht ganz klar, ne?
Hat er das, ich bin mir nicht sicher, hat er das vielleicht gesagt, während die da gefahren sind?
Ja, oder er hat ihn irgendwann anders mal aufgenommen. Und das, was er eben, was sie eben gehackt haben oder herausgefiltert haben, war ja nur die Frequenz von dieser Übertragungstechnik. Mhm. Und da konnte er dann sich sozusagen ein...
Ja, nee, ich glaube, dann soll das schon aus dem das sein, was da...
Ja, okay, aber ist ja trotzdem interessant, dass wir natürlich, also... aus heutiger Sicht natürlich direkt an Manipulation denken, also wie auch zum Beispiel mit der gleichen Mechanik, wie, sag ich mal, KI das machen würde. So, und jetzt...
Danny DeVito hat übrigens darauf bestanden, das selbst zu drehen und nicht da ein Double zu haben für diese Szene.
Ah, okay.
Ja. Mit dem Gemüse. Was natürlich auch wieder so cartoonig ist, dass die
alle natürlich Gemüse also, die zum Beschmeißen in der Stadt, haben. Ne? Genau, und werfen mit Gemüse. Also, aber auch da... Man kauft das dem Film irgendwie ab, ne? Ja, dass da Gemüse passt, geworfen wird. Ne?
Aber ist campy genug, dass man es glaubt, aber hat doch noch so viel, wie soll ich sagen, so viel Ernsthaftigkeit trotz allem, dass es funktioniert. Interessant, ne? Jetzt flieht er auf dieselbe Art, wie er von seinen, Eltern ausgesetzt wurde.
Genau. Und da kommt die Ente.
Ja. Also er ist jetzt ja quasi zum zweiten Mal von der Menschheit
verstoßen worden,
mhm. Genau, und jetzt sagt er, okay, jetzt kommt ja seine Rache mit den Erstgeborenen.
So, er steigt aus seiner Ente aus.
Auch schön, wie er ihn da erstmal ausnockt. Schön auch, wie er das, wie er jetzt umdreht, ne? Die Rede vom Friedhof.
Ja, ja. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Tier, ne?
Okay, also er hat das doch von Anfang an als Plan gehabt.
Ja, ja.
Das hat er gehabt. Deswegen hat er sich auch die anderen alle notiert.
Ja, ja, okay, ja.
Das war doch sein Plan von Anfang an. Mhm. Jetzt würdest du drüber nachdenken. Das ist eigentlich auch heftig, ne, wenn du es überlegst.
Mhm.
Aber auch da haben wir natürlich wieder eine biblische Anspielung.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne, also... Das ist ein interessanter Umgang mit so, also man muss natürlich sagen, die Bibel liefert natürlich zahlreiche starke Vorlagen von so Motiven und so weiter, ne? Deswegen auch, was so der Erstgeborene und so weiter angeht. Mhm. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, so eine Mischung aus echten und unechten Pinguinen, ne?
Ja, die vorne, die da stehen, die wirken so recht unbeteiligt. So.
Ja. Da muss man natürlich auch sagen, dass es irgendwie... früher bei so Filmen einfach leichter war, solche Attrappen vielleicht einzubauen, weil man natürlich beim Film immer auch noch so eine gewisse Verfremdung als visuellen Effekt dabei hat. Ne? Also wenn man jetzt heute einfach für eine Serie zum Beispiel drehen würde und dann da mit unglaublich hoher Auflösung und elektronischer Kamera, Das ja. ist ja alles so scharf, da würde er sofort ja. auffallen.
Und du ne? kannst es dir immer wieder ansehen, während, ja gut, bei dem jetzt nicht mehr, aber ne, wenn du so einen alten Film hast, funktioniert das ja auch nicht mehr. Mhm. Ja. Was auch übrigens eine Inspirationsquelle war für den Film, war Phantom der Oper. Mhm. Deswegen haben wir auch den Maskenball und Masken mhm, sind ja auch ein Thema und der Pinguin wohnt im Untergrund. Mhm. Ne? Und da haben wir übrigens ne, die Maske des Roten Todes aus der Edgar Allan Poe Geschichte an der Treppe stehen. Da. Gesehen.
Ist aber auch schön, wie die sich gerade direkt vor Selina da weggedreht hat, ne? Ja.
Und auch schön, ne? Die einzigen beiden, die kein Kostüm tragen oder vielleicht doch. Mhm. Ne? Das ist ja die Frage. Ist Batman Bruce Wayne oder ist Bruce Wayne Batman? Mhm. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Varianten immer. Und das ist ja auch durchaus so eine interessante Facette dieser Figur. Was eigentlich die Maske ist, ne?
Ja. Ja. Und das ist natürlich wirklich auch cool, dass wir sozusagen zwei Personen haben, aber vier Figuren, ne? Also die können sich ja dann auch in unterschiedlichsten Kombinationen theoretisch begegnen. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, nicht, ne? Wir haben nie das Bruce Wayne Catwoman doch, aber Batman
hat Selina
getroffen, genau.
Ja, nee, ja, ja, Catwoman, so. Bruce Wayne haben wir, glaube ich, leider nicht.
Nee, genau, ja. Aber dann haben wir ja schon zumindest ja, drei Varianten, ne?
Ja, genau. Von
Vier möglichen.
Michael Keaton hat auch übrigens mal gesagt, dass er den Film nie ganz gesehen hätte. Mhm. Und er die Rolle eigentlich nur deswegen angenommen hätte, weil er Geld für einen Immobilienkauf brauchte. Mhm. Interessant, dass sie Max als Selina erschießen will. Mhm. Und nicht als Catwoman umbringen. Mm, mm. Ist die Frage nämlich, ob sie, ob das so das finale Ding für Selina hätte sein sollen und sie danach als Catwoman weiterleben will. Mhm. Jetzt haben sie sich gegenseitig verraten, ja.
Mit dem Mistelzweig.
Jetzt wissen beide definitiv, wer der andere ist. Das ist eigentlich eine interessante Szene, ne?
Ja, und auch wieder eigentlich bis zu diesem Knall.
Eine sehr ruhige.
Sehr ruhig und langsam, ja. So, jetzt ist die Party gecrashed, also würde ich jetzt mal sagen so.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne
des Wortes, genau.
Ja. Ja. Oh, ist auch, die Kostüme sind auch teilweise echt komisch, ne? Mhm, mhm.
Und die Ente. Ja. Kommt mit Pinguin drauf. Pinguin. Und Orgelmusik, ne?
Ja. Und auch schon die Pinguine mit den Raketen.
Ja. Ja, aber das sind doch jetzt die Puppen, oder?
Wahrscheinlich.
Und das scheint ja Pinguin sehr wichtig zu sein, auch zu betonen, was sein Plan ist, ne? Ja, also gut. Er verrät den ja jetzt im Prinzip.
Na, ich sag mal so, er geht ja davon aus, dass, das ist übrigens der Bürgermeister mit dem Messer am Rücken, ist natürlich auch interessant. Mhm, ne? Das muss man ja auch sagen. Es ist ja durchaus auch nicht uninteressant, dass die Figur jetzt so einen kleinen Moment anders ausgedrückt. Bei allem, was Max Schreck macht, ist offensichtlich die Liebe für seinen Sohn echt.
Ja.
Ich meine, er bietet sich jetzt ja den Pinguin an, um sein, und er sagt ja auch, ne, das Kraftwerk da macht er ja als Vermächtnis für seinen Sohn.
Ja.
Und
ich glaube, die sind nicht echt. Also ich hoffe es, die Pinguine.
Also, ne, aber das ist halt, das finde ich schon interessant auch, ne? Das,
ja.
Obwohl das ja eigentlich eine eindimensionale Figur hätte werden können, hat er ja offensichtlich, haben sie mir diese Facette offensichtlich gegeben, dass er wirklich aufrichtige Liebe für seinen Sohn empfindet und sich ja sogar für ihn opfert an der Stelle. Mhm. Was der Sohn ja am Anfang auch gemacht hätte, ne? Da sagt er nur über meine Leiche. Das ist eigentlich auch eine ziemlich interessante Idee, ne? mit den Kinderschirmen.
Mhm. Ja, die fahren jetzt hier mit diesem Zirkuszug, also dieser Straßenzug, des Zirkus rum und entführen die ganzen Kinder und sperren die auch in diese, das werden ja wahrscheinlich so für den Tieren eigentlich so diese
Käfige
sein, ne?
Ja, wahrscheinlich.
So, aber Batman taucht auf.
Und rettet die Kinder. So, die Szene war wohl relativ schwierig zu drehen, weil der Affe so viel Angst hatte vor Danny DeVitos Make-up. Ist auch interessant, ne, mit der Nahaufnahme auf dem geöffneten Mund. Also es hat natürlich auch so einen Ekelfaktor, aber es ist da trotzdem interessant. Ja.
Das wiederum ist natürlich wieder so dieses größenwahnsinniger Bösewicht-Moment.
Ja.
Mit dieser Ansprache.
Ja, an die Pinguine.
Ja. Weil das ist ja auch so eine militärische Ansprache.
Ja, so eine Kriegsrede, ne?
Kriegsrede, ja, genau.
Ansprache an die
Soldaten. Also viele von euch werden nicht zurückkehren.
Ja gut, aber es sind ja seine Soldaten, ne, die da auf diese Selbstmission gehen.
Ja. Eigentlich auch ein interessanter Satz. Geschlechter spielen keine Rolle, wenn sie in der Luft zerfetzt werden, ne?
Ja.
Und die Befreiung von Gotham hat begonnen.
Die Pinguine springen da rein.
Ja, wobei die sehen zum Teil schon echt aus, ne?
Das werden, ich glaube, die Schwimmer sind auch alle echt.
Aber haben sie denen dann echt was da drauf
Ja gut, wenn sie denen so ein Plastikding da umschnallen, wenn die nicht schwer ist.
Ja, aber da hat man es eben im Wasser von oben gesehen, dass das mit Effekten gemacht ist.
Ja, ja, das stimmt.
Da sieht man
auch
schon so ein
bisschen
das Alter.
Auch die Pinguine da, auch die ganzen Reihen sind ja auch von Effekten gemacht.
Ja. Ne? So, Batman ist im Kanal unterwegs.
Es gab übrigens eine andere Drehbuchidee, in der der Pinguin und Catwoman einfach nur einen Schatz suchen.
Hä? War das eine ernsthafte Idee?
Ja, keine Ahnung. Ja, es ist.
Ich verstehe.
Ich sag mal so, ja, also ich sag mal, bei allem, was wir jetzt kritisiert haben an der Story und an den Plotpoints, das ist auf jeden Fall alles besser als Pinguin und Catwoman suchen einen Schatz.
Ja.
Das klingt so irgendwie wie, Mist, wir müssen nächste Woche noch einen neuen Comic rausbringen.
Ja. Eigentlich ist das doch, was jetzt hier ist mit dieser Ansagerin. Das ist doch auch total albern eigentlich. Das ist doch so ein bisschen wie bei Austin Powers eigentlich, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil die Ansage ja überhaupt nicht klingt wie eine vordefinierte Computerstimme.
Nee, die sitzt ja auch da oben, ne?
Achso, ja, stimmt. Ach ja, klar, ist ja keine Computer. Ja, stimmt, ist ja eine echte Person.
Aber ich muss sagen, also ich sehe das jetzt erst, dass der Film eigentlich total albern ist, ne?
Ja, ich sag mal, ja natürlich, auch das mit den Pinguinen und den Raketen, das ist natürlich, wenn du das nicht richtig anpackst, kippt das alles ins total beknackt Alberne.
Ja, ja. Ne, und vielleicht auch, dass er hier seinen Fisch aus der Popcorn-Tüte quasi da snackt.
Das ist, ne, ich sag mal so, dass wir werden ja dann irgendwann auch nochmal über Batman Forever und Batman und Robin sprechen.
Ja.
Joel Schumacher ist das nicht so gelungen wie Tim Burton und die Filme sind halt echt albern und blöde.
Mhm.
Leider. Aber ja, das ist haarscharf davor, an manchen Stellen richtig Schwachsinn zu sein.
Mhm.
Aber weil es so gut inszeniert ist, weil wir so lange schon drin sind, weil die Leistung so gut ist, weil es so gut aussieht, weil die Spannung hochgehalten wird.
Und vielleicht auch, dass wir zwischendurch diese Pausen haben. Oh, hast du gesehen, wie gerade die Pinguine da gerade sogar ihre Visiere aufgesetzt haben?
Ja, ja, ist auch gut.
Ja.
Mhm.
So, die Pinguine ziehen sich wieder zurück.
Zwischendurch gab es wohl auch mal so Pläne, dass der Pinguin einfach nur die Stadt einfrieren wollte.
Mhm.
Oder sowas Langweiliges. Das war dann so ein Problem, dass er quasi keinen richtigen Masterplan hatte.
Mhm.
Und das hat man dann, da ist dann Wesley Strick dann dazugekommen und hat das Drehbuch ein bisschen angepasst, dass man da eben diesen Plan mit den Erstgeborenen hat.
Mhm.
Ich muss ja auch sagen, Christopher Walken hat auch irgendwie eine Präsenz, ne?
Mhm, ja.
Wenn du dir mal jetzt so die vier Hauptfiguren nimmst, ist er ja die unscheinbarste Figur, weil er ja keine von diesen Comicfiguren ist, sondern einfach nur ein Geschäftsmann.
Ja.
Aber irgendwie durch seine Art zu spielen, durch sein Aussehen auch irgendwie und einfach durch sein Charisma füllt er die Rolle auch so aus, dass sie da reinpasst und nicht irgendwie zu langweilig. Das wäre ja eine Gefahr für so eine Figur, dass sie zu langweilig werden könnte.
Mhm. So, jetzt sieht man schon, dass
abhauen.
Ja, seine Leute abhauen. Sogar die Sprecherin oben aus dem Iglo verschwindet. Und jetzt merkt auch Pinguin, okay, hier stimmt was nicht. Ich zieh Leine.
Tja.
Das ist ja auch irgendwie, das ist alles irgendwie, ne, dieses Ding.
Es ist ein Amphibienfall. Es kann sogar die Treppen hochfahren.
Es ist ultra albern.
Ja, auch mit dem Radar, ne?
Ja, ja.
Ja, aber ich sag ja, ne, das ist haarscharf davon.
Ja, wirklich. Ja,
es ist, aber es funktioniert, weil wir ja auch schon gesehen haben, dass der Pinguin eine bedrohliche Figur ist.
Ja.
Ne? Wobei ich nicht weiß, wie jetzt, ich sag mal, jüngere Leute, die den Film nicht schon als Kinder gesehen haben, die jetzt vielleicht auch eher mit den Burton, nicht Burton, mit den Nolan Batmans, Entschuldigung, mit den Nolan Batmans und den MCU-Filmen aufgewachsen sind, wie die sowas sehen. Das wäre auch mal interessant zu hören. Weil da könnte ich mir schon vorstellen, dass die das vielleicht tonal unpassend finden.
Das kann gut sein. Also auch so wie wir das jetzt empfinden mit, dass der Film eigentlich super voll ist, aber gleichzeitig trotzdem so viele Pausen hat.
Mhm.
Also das muss man jetzt wirklich schon sagen. Also das ist wirklich in alle Richtungen maximal ausgereizt, ne? Mhm. Ja. Also sowohl, ne, die Albernheit, die wirklich nicht
gleichzeitig haben wir ja richtig, nicht? Haben wir echt krass, ne? Wir haben dieses Ganze mit dem Frauentöten, die Femizidgeschichte ja schon fast.
Genau, das haben wir.
Wir haben das mit die politische Verschwörung, mit der Bürgermeisterkandidatur, wir haben das mit den Kindertöten und ja. Wir haben jetzt dieses Ding mit den Pinguinen, die da irgendwie die Raketen in die Luft jagen.
Ja.
Es ist eigentlich auch schön, dass er jetzt die Fledermäuse verwendet, so als Callback so ein bisschen wie er die Fledermäuse verwendet hat, um Batman für den Mord anzuhängen.
Ja.
Auch hier, ne? Also ordentlich, das, da geht ja. Ordentlich Sachen hochgejagt in diesem Film.
Mhm.
So, und Max Schreck währenddessen versucht mal wieder einen eleganten Abgang zu finden.
Mhm.
Auch das Cape und so, was er hier trägt, ne, das passt halt alles gut zu der Figur. Und das macht halt eine eigene Aura irgendwie, finde ich.
Ja. So, da sieht er aber noch die Waffe am Boden.
Ja.
Und kann sie ergreifen.
Greifen, ja.
Und hier geht dieser ganze, ja, Zoo oder Freizeitpark oder...
Ich glaube, es soll ein Zoo sein.
Zoo soll sein, ne? Ja, alles so durcheinander.
Und sie hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, sich nochmal das Kostüm neu zu machen, nachdem sie, das sehe ich jetzt erst, ne? Sie hat sich gar nicht die Mühe gemacht, das Kostüm neu zu machen, nachdem sie durch das Glasdach gefallen ist.
Ja, stimmt.
Dass er das, wo der Pinguin sie umgebracht hat, ist ja das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben vorher.
Ja.
Was natürlich zur Frage führt, woher weiß sie, dass der Pinguin dort ist. Aber
das ist hier ein starker Auftritt eigentlich, ne? Ja. Dieses aus dem Feuer raus, so.
Ja, auch schön.
Ja.
So, aber du hast jetzt Sendepause. Die Katzen, die Verrückten in den Kostümen.
Genau, die sind jetzt dran, ja. Auch schön, wie Arctic World dahinter das Feuer aufgeht und diese Eisbärfigur einfach nach vorne kippt.
Ja, was natürlich auch falsch ist. Pinguine gehören natürlich in die Antarktis, nicht
genau,
in die Arktis.
Ja.
Das ist auch interessant eigentlich, ne? dass er ihr das anbietet.
Ja, von jetzt hat es auch Max erst verstanden, als er sie Selina angesprochen hat.
Ja, aber es wird ja gleich nochmal später etwas lustiger mit, warum sind sie angezogen, ihr Batman?
Ja. Also das muss ich sagen, was jetzt kommt, das finde ich so ein bisschen schade eigentlich. Aber ja, es gehört halt dazu, ist jetzt auch an der Zeit.
Ja.
Aber dass Batman wirklich ja die Maske abnehmen muss. Ja. Er reißt sie sich ja kaputt. Ne?
Ja, was natürlich ziemlich teuer ist, wenn man bedenkt, wie viel diese Kostüme kosten.
Kann ich mir vorstellen.
Also der Catwoman-Anzug kostet $1,000 pro Stück.
Mhm.
Und sie hat 60 davon im Film getragen.
Wie viele?
60. 60.000 Dollar hat er. Ja, wenn, ich sag mal so, wenn das Ding alle, ich weiß ja nicht, wie lange diese Vakuumierung gehalten hat, ne?
Ja gut, ja.
Wenn das wirklich nur so 15 Minuten gehalten hat, bevor das lose wurde, dann ist klar, dass sie da für jede Szene wahrscheinlich 3, 4, 5 Stück gebraucht hat.
Mhm. Das ist halt das schön, ne?
Bruce
Wayne, warum sind sie wie Batman gekleidet?
Weil er Batman ist.
Ja.
Ja gut, das ist halt so eine Sache, ne, mit diesem, dass sie ein neues Leben hat.
Ja.
Aber wie gesagt, für den einen Film, für diese Neuinterpretation kann ich halt einmal drüber hinwegsehen.
Ja.
Aber es ist halt, ne, es ist halt ein bisschen schade, weil diese Figuren ja zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten schon 50 Jahre Mythos hatten aus den Comics, Pi mal Daumen oder 45 Jahre und man das so mal eben vollkommen ignoriert, bis auf eben die Entstehungsgeschichte von Batman.
Mhm.
Das ist auch sehr schön.
Ja, das ist natürlich auch interessant, dass sie jetzt ein Leben sozusagen
aufhebt sich.
Aufhebt, genau, um Max mit einem Kuss zu brutzeln eigentlich.
Und das ist eben dieses Ding, was ich erzählt habe, wo in der ursprünglichen Drehbuchversion quasi Two-Face entstanden wäre.
Okay.
Bei dieser Aktion. Aber auch hier, sie tötet sie mit einem Kuss, ne? Ein Kuss kann tödlich sein, auch schon wieder so eine Sexualisierung. So, und der Pinguin taucht da nochmal aus dem Wasser auf.
Er fährt richtig raus, ne?
Ja, das ist auch schon so ein Horrorfilm-Moment, ne? Wie das Monster das jetzt noch einmal aufsteht.
Ja, er spuckt ja auch da
Blut,
nehme ich mal an.
Ja.
Soll schon sein, ne?
Ja, ist ja nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich soll das Blut sein.
Also Bruce ist natürlich auch, weiß nicht, ist er jetzt Bruce oder Batman?
Ja,
die Platinen beides. Und so.
Ja, guck, siehst du, ne?
Max ist total, aber die Augen haben scheinbar dieses...
Die Augen sind nicht geplatzt,
genau,
stimmt. Ja. Aber das hätte halt sein sollen. Auch schön die Musik jetzt dazu, ne?
Ja. Ja, falschen Schirm erwischt.
So, und... man sieht, er hätte ihn eigentlich in seinen letzten Momenten töten sollen. Und jetzt kommt natürlich Eiswasser. Jetzt kommt irgendwie so eine Stelle, die ist auf der einen Seite echt emotional, ja? Mit den Sargtragern, den Pinguinen. Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich völlig bescheuert, weil die Pinguine ihn nicht mal berühren mit ihren Flossen.
Mhm.
Und das überhaupt nicht könnten in der Form. Aber ich weiß halt auch nicht, irgendwie, aber es hat halt irgendwie auch so eine Gravitas, ne, was die Pinguine, den Pinguin hier zu Grabe
tragen. Das ist,
ich sag mal so, auf dem Papier ist das eine echt tolle Idee.
Ja.
Und es hat ja auch was, und mit der musikalischen Untermalung und wie sie da gucken, und das ist, glaube ich, kein einziger echter Pinguin jetzt.
Ich hoffe nicht, nee.
Du siehst ja, sie berühren ihn nicht mal, der rutscht ja irgendwie jetzt so mit runter. Ich weiß auch nicht, aber klar, es ist so albern und bescheuert.
Ja.
Und es sieht nicht mal gut aus, aber irgendwie sieht es auch gut. Aber irgendwie finde ich diese Idee so toll. Und irgendwie sieht es auch trotzdem gut aus, weil sie ja auch schwarz tragen, die Pinguine.
Ja, genau. Ja,
und sie auch irgendwie gucken, als ob sie trauern. Ja. Und er dann da wirklich hier so schwimmt und da untergeht. Und
wir sehen noch mal die Pinguine oben stehen.
Genau,
die
wie sie da ins Grab gucken.
Ja, genau, das ist eigentlich so ein aus dem Grab raus-Shot, ne?
Ja, ne, also es ist, da bin ich so hin und her gerade. Auf der einen Seite
ist
natürlich
weiß,
der
meinst.
Größte
ja,
Quatsch,
ja,
aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch gut.
Mhm. Ne, man muss ja sagen, seine Geschichte, also Pinguins Geschichte hat ja auch quasi tragisch begonnen. Also ich meine...
Ja, wie gesagt, das
ist... Und er hätte ja auch fast die Spur gekriegt, sag ich mal.
Wenn er nicht gerade versucht hätte... da lauter Erstgeborene umzubringen, dann wäre es wahrscheinlich eine ganz, dann hätte er ja die Chance gehabt, ne? Aber. Und Batman ihm nicht die Politkarriere versaut hätte.
Ja. Ja, und er nicht von Max dazu gebracht wurde, überhaupt
zu
kandidieren.
Ja, das stimmt natürlich. Wobei er auch interessant ist, ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwie thematisiert wird. Hat er eigentlich dann das Vermögen der Cobblepots geerbt?
Pinguin?
Ja. Weil es wird ja irgendwie auch nicht gezeigt, dass er irgendwie einen anderen Verwandten noch hätte.
Nee, stimmt.
Das wäre ja durchaus auch ein Thema gewesen. Aber ich meine, der Film ist ja eh schon vollgepackt.
Richtig. So, Bruce sammelt die Katze ein.
Ja. Es könnte sogar Selinas Katze sein, ne?
Ja, die war auch schwarz, ne?
Ja. Das wird ja passen, weil sie ja niemanden mehr hat, der sich um sie kümmert.
Sieht eigentlich ziemlich cool aus, wie man nur die Augen von der Katze sieht, ne? Ja.
Frohe Weihnachten.
Ja, sie wünschen sie jetzt nochmal frohe Weihnachten.
Auch interessant, ne?
Ja, wie er das so gesagt hat, ne? Friede, ja. Friede allen Männern mit so einer langen Pause dann und Frauen.
Genau. So,
und da haben wir diesen Schwenk nach oben.
Und der ist eine spätere Anfügung. Da war der Film schon abgedreht, dass sie noch diesen Shot dazu machen wollten mit dem Bat-Signal und mit Catwoman. Das ist nämlich nicht mehr Michelle Pfeiffer, die jetzt da gleich aufsteht, sondern ein Double. Mhm. Und allein das soll irgendwie noch mal eine halbe Million fast gekostet haben.
Was, nur diesen Shot noch mal anzufügen?
Vielleicht, da habe ich mich vertan, es waren nur 25.000. Aber
also, ja gut, oder da ist noch was anderes mit bei gewesen.
Ja. Ja. Oder halt das Matte-Painting noch mal neu machen, oder was weiß ich.
Ja, keine Ahnung, ja.
Naja, auf jeden Fall, das war Batmans Rückkehr.
Ja, unglaublich.
Ich finde den Film weiterhin gut. Ich meine, wir haben ja durchaus Dinge auch kritisiert, die man kritisieren kann, die aber, finde ich, dem Erlebnis und dem Spaß beim Schauen gar keinen Abbruch tun und die ich eigentlich jetzt auch so im Zuge der Vorbereitung erst das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, dass das so Probleme sind, dass da jede Menge Plotpoints ins Leere laufen und man viele Sachen allein schon, ne, diese ganze Bürgermeisterkampagne hat ja locker einen Film getragen. Wenn man es entsprechend vollständig ausgespielt hätte oder die Sache mit dem Erstgeborenen stehlen oder Catwoman. Ne? Also
ja, total. Also was ich irgendwie abgefahren finde, ist einfach, dass Tim Burton es geschafft hat, im Prinzip an diese, also wirklich so weit an diese Grenze des Lächerlichen ranzugehen, ohne sie zu überschreiten. Und dann auch das Zweite, auf der einen Seite einen Film so voll zu packen, ne, dass der sozusagen noch viel mehr, sag ich mal, die Sachen ausspielen könnte, die wir jetzt hier sozusagen auch nur quasi angedeutet haben, dass er das hingekriegt hat und trotzdem noch Zeit hat, sich zwischendrin einfach ewig in irgendwelchen Szenen zu verlieren,
eine ewig lange Szene. Allein die Szene, wo sie zu Catwoman wird, die ist natürlich wichtig, aber es passiert halt relativ wenig.
Ja, genau.
Für die Handlung.
So ist
diese ganze Szene mit, wo der Pinguin da, gut, es dient halt dazu, ne, dass sein eigentlicher Plan dann später gezeigt wird mit den Erstgeborenen. Ne?
Ja.
Aber auch das ist ja relativ lang, auch mit dem Friedhof.
Genau.
Und all das, trotz allem, geht der Film ja keine 2 Stunden. Oder gerade mal 2 Stunden.
Mhm. Ja, ja, da hatten wir ja schon. Gesagt,
2 Stunden, 1 Minute mit Abspann.
Ja.
Also, ne, das ist ja auch nicht mal ein wirklich langer Film. Also, damals vielleicht noch eher, aber heute ist das ja kein langer Film mehr für so einen Blockbuster.
Nee.
Das ist ja schon fast kurzer Blockbuster. Ja. Nee, also ich bin froh. Sagen wir mal so, die nächsten beiden Batman-Filme, die wir uns ansehen werden, irgendwann, die werden etwas schwächer werden, weil leider Michael Schumacher der Regisseur es nicht geschafft hat, den Film oder diesen Spagat, den Burton hier noch hingekriegt hat, durchzuziehen, und die rutschen leider sehr ins Camping ab.
Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall total gespannt, weil man kann ja dann auch sehen, was passiert, wenn man das eben nicht hinkriegt. Und natürlich,
Schumacher, so heißt
genau, was also man kann auch Beispiele finden, also wahrscheinlich auch mehr als genug, wo im Prinzip das nicht gelingt, das, was Tim Burton hier gelungen ist, ja. Dieser Ausreizung. Aber ich muss auch sagen, jetzt beim wieder erneuten Gucken ist mir jetzt auch wieder erst aufgefallen, wie albern das ist, aber dass sich diese Albernheit nicht abspeichert bei mir. Also wie zum Beispiel bei so einem Austin Powers zum Beispiel, den habe ich als albern abgespeichert.
Ja gut, das ist natürlich, ne? Der will es ja auch sein, der hat ja sonst
richtig,
auch
richtig, der will es sein.
Aber dass sie sich nicht abspeichert, ist ja halt ein Zeichen für die Qualität des Films,
genau,
dass die anderen Sachen stark genug sind, um nicht von der Albernheit überlagert zu werden.
Genau, das finde ich, das ist wirklich das Erstaunliche.
Ja. Gut.
Ja, Markus, super vielen Dank für den Vorschlag heute.
Ja.
Das war Batmans Rückkehr von Tim Burton aus dem Jahr 1992 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die DVD geschaut. Vielen Dank für euer Interesse und wir sagen Tschüss.
Ja, und vor allen Dingen auch schon mal frohe Weihnachten. Bis dahin.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.